ho, ho und herzlich willkommen zur 104. Folge der Fotophonie. Heute sind der Frank und ich ganz entspannt und warten mit euch gemeinsam aufs Christkind, schauen so ein bisschen auf aktuelle Nachrichten aus der Fotobranche und wir werden uns natürlich auch ein kleines bisschen so rückblickend über das Jahr 2017 unterhalten. Also bleibt dran, ich guck mal, ob der Frank schon wach ist und dann kann es auch gleich losgehen. Nach Murmeltierhausen. Ah, okay, das Geräusch kenne ich.
Moin, moin.
Ist das ein Glühbier?
Nee, so wie immer im Winter zu unserer Weihnachtssendung Altenmünster Weihnachtsbier.
Ah, ja, fast Glühbier. Ja, Prösterchen für dich. Ja, dann guck mal, ich habe hier auch was im Glas, was Schönes.
Ja.
Ich habe auch was Dunkles. Ja. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst.
Ich sehe es.
Skype-Verbindung. Ein dunkles Bier, ein Altbier. Ich bin ja wieder hier in heimischen Gefilden quasi unterwegs im Rheinland. Und da gibt es das gute Diebelsalt heute.
Ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja von diesem alten Münster Weihnachtsbier schon zig Flaschen getrunken.
Ja.
Ich nehme an, das ist auch dunkel.
Aber du siehst es genau. Ja nie.
Weil du ich trinke es aus der Flasche, wie immer.
Du Flaschenkind, du.
Ich vermute aber, dass es dunkel ist, alleine anhand des Geschmacks.
Ich habe jetzt eine Riesenidee, was ich dir das nächste Mal schenke.
Oh nee, ich habe genügend Gläser.
Nee, keine Gläser. Nee. So, ich dachte an so einen Aufsatz für die Flasche. So in Form von so einem Kinder-Trinkflaschen-Nuckel.
Nuckel, ah ja, perfekt, ja, super.
Stimmt, ganz toll, wenn du da Bier durchzutzelst dann in Zukunft.
Ach ja. Ja, Prösterchen.
Prost, Prost, ja. Und auch so an die ganze Gemeinde da draußen.
Natürlich.
Prost und ho, ho, ho. Wir warten mit euch gemeinsam aufs Christkind.
Ja.
Und wir haben gerade mal so an unseren 5 Fingern nachgezählt. Das tun wir jetzt schon zum 4. Mal.
Richtig.
Mit euch zusammen sozusagen durch die Weihnachtszeit schlittern.
Korrekt.
2014, im letzten Quartal des Jahres, haben wir angefangen, hier zum ersten Mal die Fotophonie ins Internet zu senden.
Ja. Und wenn wir unseren wöchentlichen Rhythmus eingehalten hätten,
also,
dann wären wir auch nicht bei Folge 104 jetzt.
Du meinst
gut, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Du meinst den wöchentlichen Rhythmus, der am Anfang alle 4 Wochen
monatlich
stattfand.
War. Richtig, genau, der am Anfang monatlich war.
Ja.
Richtig.
Der zwischendurch mal wöchentlich war, dann zweiwöchentlich und jetzt.
Und dann täglich?
Sogar mal täglich, ja.
Zwischendurch war mal täglich. Eieieiei.
Also im Schnitt sind wir wöchentlich unterwegs gewesen.
Richtig, richtig. Eigentlich ganz gut drauf, was er sagt.
Ganz bestimmt, ja.
Ja.
Na gut.
Ja, Mensch.
So, wir gehen davon aus, dass wenn ihr die Folge hört, dann wird es wahrscheinlich Heiligabend sein. Wir zeichnen die natürlich schon ein bisschen früher auf, sonst wird sie ja nicht rechtzeitig fertig, das ist klar. Aber trotz allem wollen wir ein bisschen, ja, Ruhe und Gemütlichkeit verbreiten heute. Gut, wir haben auch einen informativen Teil trotz allem.
Natürlich. Was auch sonst.
Ja, gut.
Bei uns ist doch immer informativ.
Ja, es gibt auch schon mal Meinungen.
Ach so.
Davon werden wir auch welche haben, denke ich.
Ja, das befürchte ich auch fast. Haben wir denn irgendwas, wo wir uns noch bedanken müssen?
So naja,
Spenden oder so?
Absolut. Wir müssen uns einfach mal wieder generell bei allen bedanken, die uns was Gutes haben zukommen lassen auf dem einen oder anderen Weg. Also quasi unseren Spendern und Geschenkegebern. Ja, ganz klar nochmal ganz herzlichen Dank für alle, die im vergangenen Jahr uns unter die Arme gegriffen haben und uns damit ja nicht nur, wie soll ich sagen, einen geldwerten Vorteil haben zukommen lassen, was schon ganz schön ist, sondern so eine Beteiligung von euch, in welcher Form auch immer, ob es ein Kommentar in unserem Blog ist oder eben ein Einkauf über Amazon, von dem wir eine kleine prozentuale Beteiligung abbekommen oder eine Auphonic-Spende. Alles diese Interaktion mit euch, die haben ja auch einen, wie soll ich sagen, einen mentalen Wert, also einen emotionalen, also der uns unterstützt und der uns immer mal wieder ein Lächeln aufs Gesicht treibt und hier weitermachen lässt jedes Mal. Ganz klar, da hilft ihr natürlich auch mit und das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank, ja.
So, und präzise, ja, Auphonic-Spenden wurden dieses Jahr einige getätigt. Jetzt in den letzten Wochen nicht mehr, aber ist auch okay. Wir haben einiges an Stundenvorrat bei Auphonic. So, ne, ich will jetzt keinen bremsen, der jetzt sagt, ich möchte euch aber gerne noch was Gutes tun. Der darf natürlich, aber es tut im Moment nicht Not, bei Auphonic zu spenden, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ansonsten alle anderen, die über Amazon-Links eingekauft haben und vorher auf unser kleines Banner auf der Seite geklickt haben, um uns zu unterstützen oder haben direkt die Produktlinks verwendet, die wir in den Shownotes mit euch teilen. Auch da hat sich natürlich im Vorweihnachtseinkauf offenbar einiges getan. Da wart ihr sehr, sehr fleißig und sehr spendabel. Vielen Dank nochmal ganz speziell für die Leute, alle, die auf unseren Link geklickt haben. Super.
Jawohl, auch von meiner Seite. Dankeschön.
So, da werden sich natürlich auch vermutlich die Beschenkten freuen, also die, für die ihr da direkt was gekauft habt.
Das hoffe ich doch sehr.
Das soll ja wohl heute dann und im Laufe der nächsten Tage das große Thema überall sein. Freude unterm Weihnachtsbaum.
Richtig. Und da ihr eben schon gehört habt, dass der Dieter und ich uns natürlich über eure Kommentare und so freuen,
ja,
mache ich mal wieder hier das schlechte Gewissen.
Ach so?
Ja, ihr wisst ja, wir wollen eine Question-and-Answer-Show produzieren, also Quanda, ne? Also der Kollege von YouTube, der Felix Barr, der nennt das Quanda. Ich möchte ja nicht irgendwie hier sagen, das ist eine Doppelschöpfung. Nein, ich habe es bei ihm gehört. Und damit wir diese Sendung produzieren können, sind Feedbacks von euch gern gesehen.
Ja.
Wir sammeln die jetzt über einen Zeitraum X, aber dann wollen wir das gerne mal alles beantworten. Ihr könnt jede Frage schicken, die irgendwas mit Fotografie oder der Fotophonie zu tun hat, und wir versuchen die dann in der Sendung zu beantworten und zu verarzten.
Genau. Und es sind natürlich E-Mail-Zuschriften gern gesehen. Es sind Kommentare im Blog gesehen, die wir nutzen können. Aber am allerliebsten sind uns natürlich die Sprachnachrichten, die uns erreichen, weil wir die dann eben mit eurer Stimme in unserem Podcast abspielen können. Das ist ja auch unterhaltsamer für alle anderen, die zuhören. Also abwechslungsreicher von der Stimme her. Und dazu habt ihr eben zwei Möglichkeiten, die uns spontan einfallen. Das eine ist, ihr nehmt mit eurem Gerät, das ihr eh schon in der Hand oder vor euch stehen habt, einfach ganz normal eine Audionachricht auf und schickt uns die dann in der E-Mail verpackt als WAV-Datei oder MP3 noch besser. Und wir bauen die dann ein, weil wir die Zusendung als Ausstrahlgenehmigung dann eben auch auffassen, wenn ihr das tut. Oder ihr ruft meinen Anrufbeantworter in Kiel an, der im Studio der Fotophonie steht. Wie ist die Nummer, Frank? Du hast sie bestimmt präsent.
0431 69 67 18 31.
Perfekt, genau. Dahin einfach drauf sprechen. Da hat sich auch schon wieder jemand gemeldet, aber da kann ruhig noch mehr. Da ist noch Speicherkapazität frei auf dem Speicherchip.
Und wenn ihr euch fragt, warum ich die so präsent habe.
Ja, das frage ich mich allerdings auch.
Genau, dann macht es einfach so wie ich. Legt sie einfach auf den Favoriten eures Smartphones auf Platz 1.
Ah, unter AAA.
Dann, richtig, dann seid ihr quasi direkt mit uns verbunden, egal wo ihr unterwegs seid, im Auto, in der U-Bahn oder sonst wo. Und ruft das schnell an und hinterlasst euch uns das, was euch gerade so auf der Seele brennt zum Thema Fotografie und Fotophonie.
Ja, das ist natürlich, bevor ihr gar nicht anruft, macht ihr das so, wie der Frank das gesagt hat. Noch viel schöner ist, ihr sucht euch vorher eine ruhige Ecke, damit wir nicht ganz so viel Störgeräusche im Hintergrund haben, aber prinzipiell genauso machen, wie der Frank
das gesagt hat. Wir mögen aber ja auch Ambient Sound, der Dieter und
ich. Ich mag so Ambient Sound, aber nicht, wenn er übers Telefon geschickt wird. Dann ist er recht schwer weiter zu verarbeiten.
Naja, gut. Irgendwas ist immer.
Ja. So, ansonsten haben wir uns vorgenommen, wir haben ja vor der Sendung ein bisschen gesprochen schon, Herr Frank und ich, wir haben uns vorgenommen, im nächsten Jahr doch mal wieder das Thema Live-Sendungen mehr anzugehen und euch noch stärker einzubinden. Da könnte ich mir zum Beispiel so eine Q&A-Folge wirklich sehr gut dafür vorstellen, dass wir die live ausstrahlen, damit Leute dann vielleicht per Live-Chat nebenher dann nochmal eine Nachfrage stellen können, während wir schon Fragen beantworten. Und ja, gucken wir mal. Wir müssen natürlich auch immer schauen, wenn wir Gäste in der Sendung haben, ob die damit einverstanden sind, live ausgestrahlt zu werden und so weiter und so weiter. Aber vom Grundprinzip her wäre ich sehr daran interessiert, im nächsten Jahr wieder mehr Livestreaming-Sachen zu machen.
Natürlich, sehr gern.
Gut. Wir können uns auch mal wieder bei unseren früheren Gästen vielleicht mal melden. Mal nachfragen, wie es denen so in der Zwischenzeit ergangen ist, seit wir mit ihnen auf Sendung waren. Das wäre vielleicht auch eine Idee.
Ihr könnt auch gerne nochmal Gäste vorschlagen, wo ihr sagt, ich weiß hier jemand ganz Cooles, der kann was ganz Spezielles, der hat irgendein Know-how, was wenige andere haben, aber was teilenswert ist, dann auch gerne damit her.
Ja, genau. Und falls du jetzt gerade zuhörst da draußen und weißt, du warst bei uns schon mal zu Gast und wir haben lange nicht mehr mit dir geredet, du kannst dich auch aktiv bei uns melden. Musst nicht warten, bis wir auf dich zukommen. Wenn du sagst, du hast was auf der Pfanne, noch einen Nachtrag oder möchtest gerne berichten, wie es dir ergangen ist seitdem, tritt einfach mit uns in Verbindung und wir kommen dann wieder auf dich zu. Das wäre auch sehr schön.
Natürlich.
Jo, wie sieht's denn aus so am restlichen Fotomarkt? Haben wir was vorliegen, über das es sich zu sprechen lohnt? Soll ich mal einen Jingle dafür spielen?
Wir hatten dafür einen Jingle, ne?
Wir hatten mal eine Zeit lang hatten wir so einen Jingle. Warte mal, ich guck mal, ob ich den finde.
Hier, ja,
pass auf, ich glaube, der war's.
Schau mal nach. Na? Ah, dann nehme ich an, dann kommen doch tatsächlich die News, wa?
Richtig. Und was ist vorne bei den News immer dabei?
Lass mich ganz kurz raten, was könnte das sein? Das ist bestimmt etwas, was wir in den News sonst nie dabei hatten. Also das Thema Adobe und Lightroom, richtig?
Richtig, das ist natürlich immer wieder ein Dauerbrenner. Gut, es hat jetzt ja auch Updates gehagelt sozusagen in letzter Zeit. Mal abgesehen von der etwas zweifelhaften Namensumstellungen, über die wir schon lang und breit gesprochen haben und so weiter, hat es ein Update bei Lightroom Classic CC oder wie andere Leute sagen, Lightroom 7 gegeben, und zwar nämlich auf die Version 7.1.
Ah, okay.
Na, erschienen war ja 7.0, dann gab es ein recht zügiges kleines Zwischenupdate 7.0.1 und jetzt sind wir bei 7.1.
Okay.
Bei Lightroom Classic, Lightroom 7. Ist ja schön, dass es in den Versionsnummern auch offiziell tatsächlich Lightroom 7 heißt, wenn man da mal genau hinguckt.
Ja. Das geht ja quasi auch nur numerisch, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Software eigentlich ist die sonst Softwareverwaltung vernünftig. Numerisch.
Genau.
Ja. Naja, gut. So, was gibt's da Neues? Adobe hat sich etwas zunutze gemacht, was sie mit dem Lightroom Mobile beziehungsweise dem Lightroom CC auf mobilen Geräten eingeführt haben, nämlich die Sensei-Technik, also die künstliche Intelligenz, die für Adobe Bilder erkennt und verschlagwortet, unter anderem. Die, ja, wie gesagt, die erkennt ja Bilder und beurteilt Bilder auch und macht sich bestimmte Merkmale zu eigen, beziehungsweise, ja, bildet sich eine Meinung über ein Foto, könnte man sagen. Und da fallen dann ja nicht nur Stichworte sozusagen hinten raus, sondern darüber lernt diese künstliche Intelligenz eben sehr, sehr viele Bilder kennen und ihre Eigenschaften. Und da hat Adobe jetzt den Rückschluss gemacht und hat gesagt, Moment mal, wenn wir da etwas haben, was viele Bilder erkennt und bewertet und beurteilen kann, wie die Bilder aufgebaut sind, dann könnte man das doch wiederum benutzen, um Bilder, die noch nicht bearbeitet sind, quasi automatisch optimieren zu lassen, etwas besser.
Also so etwas, was so ein Smartphone sowieso schon seit einiger Zeit tut, ne? Also gucken, was ist auf dem Bild drauf, was ist davon Himmel, was ist davon Wiese, Himmel ein bisschen blauer, Wiese ein bisschen grüner, zum Beispiel.
Das machen ja auch Kameraprozessoren tatsächlich schon so. Nur sind die ja, so viel ich weiß, jetzt nicht von einer künstlichen Intelligenz angetrieben, sondern da hat jemand, sag ich mal, wie soll man, feste Algorithmen eingebaut.
Ja, genau.
Und wenn ich jetzt verstanden habe, was Adobe da gemacht hat, dann ist es so, dass sie aus der Erkenntnis der KI, also dem Sensei-Mechanismus, das, was sie daraus an Erkenntnissen gewonnen haben, jetzt wieder als mehr oder weniger festen Algorithmus zurück ins Lightroom eingebaut haben, und zwar unter dem Autoknopf verborgen. Also wenn man im Entwickeln-Modul auf Auto drückt, dann werden die Regler jetzt etwas anders gestellt, je nach Motiv, was da erkannt wird, als es noch in der Vorversion der Fall war.
Okay, verstehe. Cool.
Weiß ich nicht, hast du mit der Funktion schon mal oft gearbeitet, Frank?
Mit der Autotaste?
Ja.
Die Autotaste, du weißt ja, ich habe nach wie vor nicht abgedatet. Ja. Insofern, ich kann zu dem Neuen nichts sagen. Aber die Autotaste hat man natürlich gemieden wie nichts Gutes, weil die hat eigentlich nie zu einem guten Ergebnis geführt. Weil eigentlich wurde ja sowas gemacht wie, ich sag mal, eine Autotonwerkkorrektur. So, im Groben. Aber das passte halt sehr häufig überhaupt nicht zum Motiv. Wenn man jetzt gerade so ein Motiv hatte, sollte so ein bisschen neblig, das war halt neblig und es sollte auch so ein bisschen neblig und düster wirken, dann wollte man natürlich nicht eine Autotonwerkkorrektur darüber laufen lassen, sondern es eben die Stimmung quasi unterstützen. Das heißt, eigentlich hat die Auto, der Button Auto mir in den meisten Fällen ein miserables Ergebnis geliefert und daraufhin habe ich ihn dann irgendwann nicht mehr benutzt.
Exakt so muss ich es leider auch beschreiben. Ich habe ihn auch am Anfang öfter mal ausprobiert und gesagt, naja, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, was dabei rauskommt. Und dann habe ich ihn danach eben in den Folgeversionen auch immer geflissentlich ignoriert und meine Einstellung immer von Hand gemacht. Aber im Prinzip wäre es ja wirklich schön, wenn man so einen Knopf hätte, auf den man drückt und dann wird das Bild schon mal dem Motiv entsprechend grundeingestellt und ich müsste dann nur noch Korrekturen machen in der Richtung, wie es mir gefällt. Also, dass ich meinen persönlichen Geschmack dann einfließen lassen kann und nicht mehr die, wie soll ich sagen, die grundlegende Schwerarbeit leisten muss, sondern das Feintuning nur noch selber machen muss. Und exakt das verspricht Adobe jetzt, hätte sich ergeben unter dem Autoknopf durch eben einfließen lassen der Erkenntnisse aus dieser Sensei-Bilderkennung.
Ja, total cool.
So, ich habe dann natürlich jetzt auch spaßeshalber mal bei 2, 3 Bildern auf den Autoknopf gedrückt.
Und?
Und ich muss sagen, es hat mir besser gefallen als früher.
Okay.
Ich bin jetzt nicht, vor Freude aus dem Fenster gesprungen, wie gut das jetzt automatisch alles ist und ich muss nichts mehr tun. Das wäre ja auch schade, weil dann würde mir ja auch die eben kreative Einflussmöglichkeit quasi weggenommen. Dann würden ja alle Bilder in Zukunft gleich aussehen. Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber ja, ich glaube, die Autofunktion hinter dem Knopf hat sich verbessert, was die Motivabhängigkeit angeht. Und ich schätze, die wird halt über die Zeit dann auch immer besser werden, weil ja im Hintergrund die Mobilversionen von Lightroom weiterhin aktiv die Sensei-Technik nutzen und sozusagen den Automaten weiter ausbilden.
Ja, verstehe, klar.
So, und das wird dann, schätze ich mal, bei jedem weiteren Lightroom-Update dann wieder in diesen Autoknopf in Lightroom Classic dann einfließen, was da an Erkenntnissen gewonnen wurde. So stelle ich es mir zumindest vor.
Ja, absolut cool.
Jo, dann hat sich noch was verbessert. Und zwar war ja auch neu eingezogen, dass man jetzt Farbauswahlen in Lightroom machen kann, beziehungsweise Helligkeitsauswahlen gingen ja auch, also sogenannte Masken. Nur nennt Adobe das im Zusammenhang mit Lightroom nicht Masken, sondern sie nennen es Auswahlen. Das heißt, man kann ja einen radialen Filter aufziehen oder einen linearen Filter und kann dann nachträglich wiederum Sachen hinzufügen oder abziehen, die nicht beeinflusst werden sollen durch diese Filtermaske.
Okay.
Damit das funktioniert, muss man bestimmte Punkte setzen ja in den Farbbereich hinein oder in den Helligkeitsbereich hinein, indem man was ausnehmen oder hinzufügen will. Und wenn man da einige Auswahlpunkte gesetzt hatte und hat dann gemerkt, oh, jetzt habe ich aber doch unglücklich welche an der falschen Stelle gesetzt, dann war es ein bisschen diffizil, die wieder zurückzunehmen. Das hat Adobe vereinfacht. Man kann jetzt einfach Auswahlpunkte, die man bereits gesetzt hat, leichter wieder entfernen, indem man einfach die Alt-Taste, also auf dem Mac die Optionstaste, drückt, hält und dann mit der Maus auf einen Punkt klickt, den man eigentlich nicht haben will, den also wieder löscht. Also Alt-Taste drücken, klicken, weg ist der Stützpunkt für die neue Auswahlmaske.
Ja, cool. Sinnvoll, ne? Klar.
Ja, es wundert mich, dass das nicht schon vorher drin war. Das wurde, glaube ich, einfach vergessen, weil diese Bedienart, Alt-Taste drücken und dann auf Objekte klicken, damit sie verschwinden, das gibt bei anderen Funktionen schon länger in Lightroom. Mhm. Also ist keine neue Erfindung, sondern ja, ich hatte mich gewundert, dass es nicht von Anfang an ging. Jetzt ist es da. Hurra, freut mich. Ist eine Verbesserung. Vereinfacht das Arbeiten mit Auswahlen tatsächlich an der Stelle. So, was war noch? Es gibt neue Kameras natürlich,
klar,
die in der Zwischenzeit rausgekommen sind und Objektive. Die werden jetzt eben mit der neuesten Version von Lightroom Classic unterstützt. Zum Beispiel die Panasonic G9 ist da genannt worden. Bestimmt auch noch andere Sachen. Da müssen die Leute, die jetzt noch nicht abgedatet haben, mal in die Liste gucken von Adobe, ob sich das lohnt, deswegen abzudaten. Ich mache das Update sowieso, beziehungsweise ich habe es schon gemacht. Insofern war mir das jetzt egal. Ich nehme das halt mit. Dass noch mehr Unterstützung für Kameras, Objektiven ist schön. Aber wer es wissen will, muss mal auf der Adobe-Seite gucken, ob er jetzt nur deswegen updaten will. Mit Sicherheit updaten werden die stolzen und frohen Besitzer einer Nikon D850, möchte ich wetten. Weil das Tether-Modul von Lightroom Classic eben jetzt genau diese Kamera direkt unterstützt.
Ja.
So, Tethern, wer sich fragt, was ist Tethern? Man kann per USB oder was auch, früher gab es mal Firewire-Kabel, die Kamera direkt mit dem Rechner verbinden und dann von Lightroom aus die Einstellungen an der Kamera machen, auslösen und die Bilder werden automatisch dann ins Lightroom über diese Kabelverbindung übertragen. Was meistens zuverlässiger und schneller geht als über irgendwelche Drahtlos-Technologien.
Jo.
Ja, so, was gab's noch Neues? Ja, es gab auch eine Sache, die vielleicht nicht so schön ist, also eine Verschlimmbesserung durch das Update. Da jammern viele, vor allem macOS-Nutzer von Lightroom Classic. Und zwar hat Adobe die Tastenbelegung geändert. Ich glaube auch auf den Windows-Rechner, da kann ich es aber nicht auf persönliche Anwendung sagen. Ich habe aber im Web einige Bemerkungen gelesen, dass Windows-Benutzer und macOS-Benutzer recht unzufrieden sind damit, dass bestimmte Tasten jetzt nicht mehr so belegt sind, wie es früher war. Am gravierendsten ist wahrscheinlich die Option zum Bilderdrehen. Ja, da hat man ja bisher einfach die Command-Taste am Mac, ich glaube am Windows-PC ist dann die Control-Taste, STRG, gedrückt und hat dann auf die Taste mit dem Komma oder mit dem Punkt drauf gedrückt und dann hat sich das Bild entweder gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn gedreht.
Jo.
Das geht auf dem Mac im Moment gerade nicht mehr. Wenn man Command und Komma drückt, dann landet man in den Voreinstellungen.
Bitte?
Von Lightroom. Ja, das Bild dreht sich nicht mehr, sondern man landet in den Voreinstellungen. Das ist natürlich ein Fauxpas, weil es mit der Tradition bricht, wie die Tastenbelegung in Lightroom eben war. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, das ist die Standardbelegung auf dem Mac. Ich glaube, im Apple Software Design Guide steht das drin, dass man Applikationen so programmieren soll, dass wenn Command und Komma gleichzeitig gedrückt werden, dass man in den Voreinstellungen des Programms dann landet.
Ah, okay. Okay.
So wie Command und Punkt normalerweise einen Vorgang abbrechen oder sogar das, nee, Programm beenden ist Command Q, aber zumindest ein Vorgang abbrechen ist normalerweise Command Punkt bei macOS.
Gut, ist natürlich trotzdem, wenn man jetzt jahrelang gelernt hat, dass es mit dieser Tastenkombination in Lightroom das Drehen anschiebt, trotzdem ein bisschen ärgerlich.
Absolut. Also im Prinzip war ich eigentlich ganz froh, dass Adobe sagt, wir beherzigen jetzt mal den Apple Software Design Guide, den Standard und belegen die Taste so, wie es eigentlich vorgesehen ist für macOS Software. Auf der anderen Seite, ja, man hat natürlich im Muskelgedächtnis diesen Bedienungsablauf drin und das nervt am Anfang. Wäre für mich jetzt gar nicht so schlimm gewesen, wenn es denn eine alternative Tastenkombination zum Bilderdrehen gäbe, nur die finde ich im Moment nicht.
Ach so.
Ich habe den Verdacht, dass das Bilderdrehen über Tastenkürzel im Moment komplett verloren gegangen ist.
Das ist aber ätzend.
Ja, es gibt einen Workaround. Der ist aber eher so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, glaube ich, zu sehen. Du kannst natürlich dreimal Command-Punkt drücken. Dann hast du das Bild quasi ja einmal in die andere Richtung gedreht, in die du eigentlich wolltest.
Okay, verstehe.
Ne? Dreimal rechts ist einmal links.
Ja, schon klar.
Ja, wer will das schon? Also das ist natürlich Quatsch, aber also die eine Taste ist noch zum Drehen belegt und die andere eben nicht mehr. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Hm. Ich glaube, da ist da aber hinter den Kulissen schon jemand schwer am Werkeln ist.
Dann arbeitet, ne?
Ja, ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so richtig mit Absicht so passiert ist, wie es jetzt ist. Gut. Dann gibt's aber noch eine positive Nachricht zu vermelden.
Ja.
Zumindest für alle Leute, die noch kein Lightroom Classic, also kein Abo-Modell der CC von Adobe abgeschlossen haben, sondern die noch mit der Kaufversion von Lightroom 6 unterwegs sind. Da hatte Adobe ja mit Ankündigung des neuen Lightroom 7 hatte ja gesagt, wir werden da nochmal was machen für alle. So abschließend. Und genau das ist jetzt am 19. Dezember passiert. Da hat Adobe die, sage ich mal, letzte Updates-Version von Lightroom 6 nochmal veröffentlicht und auf die Server gestellt. Da sind jetzt nochmal die aktuellen Kameras, die aktuellen Objektive, die es bis dahin gab und gibt, drin untergebracht und der neue RAW-Converter, also Adobe Camera Raw auf Version 10.1 abgegradet. Und damit ist es im Moment noch identisch zum Funktionsumfang, was Lightroom Classic betrifft, im Bereich Kameraunterstützungen und eben RAW-Konvertierung. So, aber dann wird jetzt nichts mehr kommen. Das hat Adobe ja gesagt. Für Lightroom 6 ist jetzt Feierabend.
Okay. Ja, schlechte News für alle die, die irgendwann in der Zukunft eine neue Kamera kaufen und auf eine Kaufversion gesetzt haben, weil das wird dann nicht mehr unterstützt werden. Sehr wahrscheinlich die RAW der neuen Kamera. Ja. Aber es gibt ja durchaus auch die ein oder andere Alternative.
Da kommen wir auch gleich zu. Genau. Ja. Ich finde das relativ fair von Adobe an der Stelle, dass sie gesagt hat, wir machen nochmal dieses letzte Update und bringen nochmal alles auf Stand. Die Option besteht ja darin, wenn du eine neue Kamera kaufst, dann kannst du dir halt in dem Moment überlegen, ob du dann ab jetzt das Abo-Modell doch abschließen willst und mit Lightroom 7 weitermachen. Mhm. Oder ob du auf eine der Alternativen umsteigst, die es inzwischen ja am Markt gibt und die sich immer beliebterer, immer größerer Beliebtheit erfreuen und weiterentwickelt werden.
Hm. Gut, und es gibt natürlich zur reinen RAW-Konvertierung auch in-house bei Adobe durchaus noch was zum Kaufen.
Ja, es gibt durchaus noch Kaufsoftware, obwohl Adobe natürlich sehr große Erfolge mit dem Abo-Modell intern feiert.
Genau, und auch, glaube ich, diese Kaufsoftware nicht so richtig feiert und nach vorne pusht, aber manche von euch werden sich erinnern, es gibt ja die Adobe Elements Software, sowohl Photoshop Elements als auch Premiere Elements. Und die sind gerade relativ neu in der Version 2018 erschienen. Mhm. Muss man dazu sagen, dass weder der Dieter noch ich eines der Programme im Moment benutzen.
Richtig.
Glaube ich zumindest. Also ja, du nee, auch nicht bestimmt.
Nee, ich auch nicht.
Ja. Ich habe gerade im Vorfeld der Sendung mit Dieter gesprochen. Ich glaube, das letzte, was ich immer installiert hatte, war vielleicht Elements 9 oder vielleicht auch 10, aber dann irgendwann nicht mehr. Aber es gibt diese Software. Das eine ist eben der kleine Bruder von Photoshop und das andere ist der kleine Bruder von Adobe Premiere.
Ich weiß gar nicht, ob man das so als kleiner Bruder, kleine Schwester bezeichnen sollte, ehrlich gesagt. Ja, du und ich, wir haben das letzte Mal vor sehr vielen Jahren drauf geguckt, haben wir ja gerade schon angemerkt. Ich erinnere mich, damals war das so, wo man so ein bisschen lächelnd geguckt hat und gesagt, ja, das sind so die Einsteigerversionen für kleines Geld. Wenn man sich einen großen Photoshop nicht leisten kann, dann nimmt man Elements, bla bla bla. Mhm. Als ich das letzte Mal mir Photoshop Elements im Augenwinkel kurz angeguckt habe, war ich aber ganz erstaunt, dass damals in dem Elements schon Sachen drin waren und die Bedienung stark vereinfacht an der Oberfläche war. Die Leistungsfähigkeit war dieselbe wie vom großen Photoshop sozusagen. Die Bedienart und Elemente waren anders und einfacher zu bedienen. Also man hätte fast sagen können, in gewissen Bereichen war das Elements professioneller aufgestellt als das große, langjährige, als das Profi-Bildbearbeitungswerkzeug hingestellte Photoshop. Und ich glaube, das ist auch weiterentwickelt worden. Also da stecken viele intelligente Sachen drin in diesen Elements-Versionen.
Ja, also ich glaube, das ist die Usability ist eine
andere.
Selbsterklärendere,
ja.
Vielleicht auch so ein bisschen für den Laien, als wenn man jetzt das erste Mal Photoshop aufmacht. Das wissen ja auch viele. Wir kennen das ja aus unseren Seminaren, aber auch hier aus dem Hörerumfeld. Natürlich erschlägt einen, wenn man die Oberfläche von Photoshop das erste Mal sieht, fragt man sich, wozu ist das hier alles und was soll der ganze Kram? So.
Die Lösung ist ja beim großen Photoshop, da muss zwar alles an Bord sein, damit alle Leute, die irgendwas Bild bearbeiten wollen, ihre Lösung finden darin. Mhm. Aber es ist nie so gedacht gewesen, dass jeder, der eine Photoshop-Lizenz hat oder das Programm irgendwie auf seinem Rechner zum Laufen hat, alles benutzen muss.
Genau.
Es ist alles an Bord da, aber man muss ja nicht alles bedienen. Und insofern ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man erstmal Sachen ignoriert, die man nicht kennt.
Richtig, und man kann sich natürlich in der Oberfläche von Photoshop auch viel hinkonfigurieren, aber in der Standardversion, wenn man es so erstmal öffnet, ist natürlich ein bisschen, sag mal, ist es nicht selbsterklärend.
Nee, es ist ganz schön mächtig eben.
Und ich glaube, das ist tatsächlich in den Elements-Versionen ein bisschen besser.
Mhm, genau.
Ich kann mich erinnern, dass die letzten Versionen, die ich von Adobe Photoshop Elements benutzt habe, durchaus auch eine Art Bildverwaltung hatten. Ja. Zwar eine sehr einfach gestrickte, aber es gab wenigstens irgendwas zum Verwalten. Mhm. Wir wollen nur mal darauf hinweisen, dass es eben auch im Hause Adobe durchaus Alternativen gibt. Und es gab natürlich eine Pressemitteilung dazu mit den offiziellen Preisen. Ich habe jetzt gerade für euch nochmal nachgeguckt. Es kostet tatsächlich das Bundle aus Photoshop Elements und Premiere Elements. Premiere ist eben die Software, mit der ihr Videos schneiden könnt. Aktuell bei Amazon unter 110 Euro.
Oh, weil der Kaufpreis. Offizielle Preis wäre 148 Euro und ein paar zerquetschte.
Genau.
Ja.
Und da kann man vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen. Also erstens könnt ihr auch da Testversionen installieren und zweitens, vielleicht reicht euch da auch der Funktionsumfang.
Mhm.
Gerade für die, die vielleicht eine Kombination aus ein bisschen Video und ein bisschen Foto machen wollen, warum nicht da mal einen Blick drauf werfen und sagen, es gibt ja auch im Hause Adobe irgendwas, was als Kaufversion da ist, ohne Abo und einem weiterhelfen kann.
Was ich vor Jahren als großen Mangel der Elements-Version empfunden habe, war, dass es dazu keine Bücher und keine Tutorials gab.
Mhm.
Also Video, Trainingskurse oder sowas. Weil es eben so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind in der Wahrnehmung nach außen war.
Ja.
Also haben auch wenige von unseren Kollegen da was zu geschrieben oder Videos aufgenommen.
Absolut.
Das hat sich aber, glaube ich, in der Zwischenzeit auch sehr geändert, weil auch da die Leute gemerkt haben, Einführungskurse in die Elements-Version lassen sich auch an den Mann und die Frau bringen, weil auch da wollen die Leute eingeführt werden und in die Bedienung angelernt werden. Und das gibt's jetzt inzwischen. Und insofern, glaube ich, ist es auch gar kein Makel mehr, wenn man sich sagt, ach, ich guck mir mal die Elements-Version an. Im besten Fall komme ich mit denen besser zurecht und erreiche bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit als mit dem voll aufgeblasenen Profi-Produkt, mit dem ich vielleicht gar nicht warm werde. Also insofern einfach mal reingucken.
Ja, und da muss man sagen, wenn man jetzt bedenkt, dass man für gute 100 Euro eine Videoschnitt- und eine Bildbearbeitungssoftware bekommt, dann ist der Preis auch, ich will nicht sagen unschlagbar, aber durchaus ein guter. Weil wenn ihr jetzt Adobe Premiere in der Vollversion benutzen wollt, also in der großen, mächtigen, also großes, mächtiges Tool, dann ist es ja im Fotografen-Abo nicht mehr drin. Das heißt, ihr müsst das separat abonnieren.
Mhm.
Und ich will nicht sagen, das kostet den Preis fast im Monat, aber es wird in jedem Fall kein billiger Spaß. Und von daher kann man da durchaus vielleicht mal einen Blick hin riskieren, finde ich.
Ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber wenn ich es im Hinterkopf habe, wenn man Adobe Premiere, glaube ich, als Einzelprodukt im Abo mieten will, dann kostet es irgendwas um die 28 Euro im Monat?
Ich hätte auch gesagt knappe 30 Euro.
Irgendwas so zwischen 20 und 30 Euro im Monat.
Genau.
Und wenn ich hier angucke, ich kann das einzeln kaufen, das Elements, ne? Also wie gesagt, Elements-Version von Premiere. Dann einzeln ist der offizielle Preis von Adobe 98,77. Also knapp 100 Euro für eine Box-Version, wie man ja so schön sagt.
Ja. Und ich habe mal schnell wieder rüber geswitcht zu Amazon. Aktueller Preis heute ist 74 Euro für die Einzelversion von Premiere und auch von Photoshop Elements.
Und gerade im Zusammenhang, wie du gesagt hast, Frank, es gibt Testversionen, die man runterladen und ausprobieren kann. Gerade im Zusammenhang damit wäre das mein Tipp für alle, die jetzt gerade anfangen, sich mit Videobearbeitung auseinanderzusetzen und sagen, wow, was soll ich nehmen? Ich habe jetzt noch nicht so die richtige Ahnung. Ja, lad doch mal Premiere Elements in der Testversion runter, probier ein paar Tage damit und wenn du rausfindest, du kommst damit gut klar, die Ergebnisse gefallen dir und so weiter, dann sind die 100 Euro oder was warst du gerade, 74? Ja,
genau.
Echt gut angelegt.
Absolut, ja. Absolut.
So, das war jetzt unser Beitrag zum Thema Nicht-Abo-Version.
Genau, genau. Es gibt aber ja noch ein Tool, alternativ zu Adobe Lightroom, was man nicht abonnieren muss, sondern wo man durchaus was kaufen kann.
Ja.
Das wird jetzt auch ein bisschen längerer Beitrag.
Oha.
Es geht nämlich wieder um Capture One. Capture One hat ein Update veröffentlicht auf die Pro-Version 11.
Hm.
Die Version kostet 280 Euro.
Einmalig.
Einmalig.
Hm.
Kein Abo, kein Nachzahlen.
Mhm.
Und damit könnt ihr dauerhaft quasi auf der Version 11 mit Capture One Pro arbeiten. Wenn ihr schon eine Vorversion habt, also beispielsweise ein Capture One 9 oder 10, dann könnt ihr upgraden, so wie es üblich ist. Und dann kostet es euch 119 Euro.
Capture One ist ein RAW-Konverter, so ähnlich wie es Adobe Lightroom ist.
Richtig.
Für alle, die es noch nie gehört haben sollten.
Mittlerweile auch mit ein klein bisschen Datenbankfunktion dahinter. Also nicht mehr ein reiner RAW-Konverter, der nur für das Konvertieren von RAWs in JPEG oder irgendein anderes verarbeitetes Format ist, sondern es gibt mittlerweile einen ganz guten Datenbankansatz.
Also mit Datenbank meinst du Digital Asset Management.
Genau, also
eine Bildverwaltung. Bildverwaltung.
Eine Bildverwaltung,
genau. Die soll sogar sehr ausgefuchst geworden sein, wie ein Kollege von uns wissen ließ in einem Kommentar.
Ja, genau, da kommen wir, glaube ich, auch noch
kommen zu. Kommen wir gleich zu.
Okay, ja. Zu dem Kollegen, genau. Was ist so das, was die neue Capture One-Version auszeichnet? Also zum einen arbeitet es wohl noch besser mit Photoshop zusammen.
Mit Photoshop oder auch mit Photoshop Elements? Das wissen wir jetzt nicht, ne?
Das wissen wir leider nicht.
Nee, aber die Integration in Photoshop, die ist auf jeden Fall verbessert worden. Da.
Genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch für Photoshop Elements gilt, weil das, was es da kann, funktioniert in Photoshop Elements nach meinem Kenntnisstand so ähnlich oder identisch zu Photoshop. Mhm. Es kann nämlich sozusagen Anmerkungen als Ebene übernehmen und gleichzeitig können auch Beschnittpfade übergeben werden. Und das ist ja schon mal ganz schön, finde ich.
So, und da ist die große Frage, wo du sagst, Elements wird das wahrscheinlich auch kennen, also Beschnittpfade, also wirkliche Beschnittpfade, so wie ich sie als Grafiker mal kennengelernt habe, die gingen eine ganze Zeit lang nur in dem großen Photoshop. Mhm. Das war was in dem Elements eben genau fehlte. Genau wie in Elements am Anfang Ebenen und Ebenenmasken nicht drin waren.
Ja,
ich glaube, heute ist das alles drin.
Ja,
kann auch. Also gut sein, dass auch der Beschneidungspfad mit reingewandert ist.
Ja.
Aber okay, was ist das Tolle jetzt? Capture One kann eben, wenn man den in Capture One angelegt hat und dann sagt, bitte weiter bearbeiten dieses Foto in Photoshop. Dann kann es den Beschnittpfad eben mit übergeben, dass der da angewendet wird oder zumindest sichtbar ist. Und ja, Anmerkungen als Ebene übergeben. Wie verstehe ich das denn? Hast du dann ein Bild von? Kannst du das beschreiben, Frank?
Nicht wirklich, du?
Naja, ich habe Capture One, wie gesagt, in letzter Zeit auch nicht mehr benutzt und schon gar nicht die neue Update-Version. Ja. Vielleicht kann der Neufi uns da auf die Sprünge helfen, wie das genau ausfällt. Neufi, jetzt Auftrag an dich, mach mal eine kleine Audionachricht für uns fertig.
Das wäre super schön,
Wie das mit den Anmerkungen auf einer Ebene in Capture One, wie man das so beschreiben kann textuell. Ich glaube, dass es darum geht, dass du mit einem Art Stiftwerkzeug Markierungen setzen kannst. So, weißt du, so ein Kringel um irgendwas machen klar. Und dann daneben schreiben, hier noch heller machen. Mülleimer markieren und sagen, den bitte noch entfernen.
Wegretuschieren.
Und, okay, verstehe. Und dann übergibst du diese Datei an jemanden, der das Photoshop bedient. Vielleicht bist du das ja eben nicht selber. Und der hat dann auf einer Ebene so Anmerkungen liegen und weiß dann, was er mit dem Bild machen soll. Also so habe ich es mir vorgestellt beim Durchlesen der Update-Meldung, die es da von
Capture One ist ja generell eine coole Funktion, wenn das so geht, dass ich das in Capture One markieren kann. Also gerade zum Rausgeben fände ich das ein wirklich cooles Feature.
So, jetzt fragt man sich, wieso gibt's das nicht in Lightroom?
Gut.
Oder vergesse ich da gerade, was gibt's das in Lightroom und ich weiß es nur noch nicht.
Ich wüsste nicht wo.
Ne? Aber an sich ist das schon eine schöne Sache, in der Tat.
Total.
Die also Ebene mit Anmerkungen fertig machen und da so wie so eine Overhead-Folie sozusagen so drüber legen.
Ja, und gerade wenn man so Sachen, ich sag's jetzt mal, was frech ist, nach Indien gibt zum Bearbeiten.
Ja, wohin auch immer.
Oder wo auch immer hin, genau. Wo jemand was lesen soll, weil man eine bestimmte Vorstellung hat, aber man retuschiert, ist nicht selber der Retuscheur, dann ist das doch ideal. Cool.
Wenn ihr da im Coworking-Space sitzt und euren Sitznachbarn
darüber
die Arbeit bietet. Machen lassen wollt.
Ja,
genau. Muss man nicht mal mit dem reden. Das ist ja keine soziale Interaktion notwendig.
So, dann gibt's ein paar Anpassungen, die sich auf lokale und globale Anpassungen beziehen. Denn diese Anpassungen heißen jetzt Ebenen.
Mhm.
Und das Schöne an diesen Anpassungen ist, es lässt sich da jetzt die Deckkraft einstellen.
Ja. Gut, das kennt man aus Photoshop, ja.
Genau, das ist ja eigentlich auch eine der Funktionen von Ebenen, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Man kann das Ganze maskieren und bei Masken lassen sich die Masken jetzt anpassen. Das heißt, ihr könnt die Kanten weicher oder auch scharfkantiger machen.
Mhm.
Das Overlay, wenn ihr euch also einblenden lasst, wo die Maske wirkt, kann jetzt nicht nur in Rot, sondern auch in Grau eingeblendet werden.
Oh, ja, schön.
Finde ich auch ganz gut, ja. Mhm. Es gibt eine Unterstützung für zur leichteren Freistellung von Haaren. Das Tool heißt Refine Mask. Und natürlich funktioniert das alles non-destruktiv. Das heißt, keine Auswirkung auf die ursprüngliche RAW-Datei.
Hm. Okay.
Wir haben wenig Erfahrung damit, habt ihr ja schon gehört. Lässt sich auch nicht wirklich ändern, weil ich glaube, der Dieter und ich, der Schmerz ist nicht so groß, dass wir morgen zu Capture One wechseln wollen. Und sich einarbeiten in so eine Software ist auch immer aufwendig, dass man da richtig gut drin wird. Aber wir haben jemanden, der Erfahrung damit hat. Der ist nicht hier an Bord, aber im Nachbarpodcast. Und das ist der von Dieter eben schon mal angesprochene Neufi. Ja. Und der Neufi hat uns unter eine der letzten Folgen einen Kommentar gepostet im Blog, den wir jetzt schon mal vorlesen, abseits der Quanda-Folge, zu der ihr immer noch aufgefordert seid, Sachen zu schicken, ihr wisst es schon, aber wir machen das jetzt mit dem Neufi schon mal, weil es hier gerade passt.
Kannst du mal aufhören, Quanda zu sagen, bitte? Das heißt Q&A, Questions and Answers, Fragen und Antworten.
Ach ja, ich erinnere mich.
Bitte, lass das uns jetzt ordentlich machen.
So,
ich finde es ja ganz witzig, aber irgendwann ist der Gag auch verbraucht.
Jetzt kommt der Neufi zu Wort.
Genau, ich mache das so, ich lese es vor, was der Neufi geschrieben hat und der Frank antwortet in unserem Namen, dann lesen wir das hier ein bisschen mit verteilten Stimmen. Ich glaube, das ist mal so ein kleines Hörspiel.
Ja, mach das doch gerne.
Ich versuch's aber nicht auf Hessisch.
Wirklich nicht?
Das kann der Neufi besser.
Gefreut.
Nee, das kann Neufi okay. besser als ich.
Ah.
Der alte Verbrecher.
Aschebecher.
Keine Ketsche. So, jetzt ist aber gut hier. Also, Neufi sagt, hallo ihr zwei. Heute möchte ich mich mal zum Thema Capture One Pro zu Wort melden. Aber erstmal danke für die tollen Folgen meines zweitliebsten Podcasts. Ich möchte mal mit dem Gerücht aufräumen, dass Capture One Pro nur eingeschränkte DAW-Funktionen haben soll. Es ist richtig, dass Capture One einige Dinge anders macht, was aber meines Erachtens keine Einschränkungen darstellt. Sogar Stichwort-Hierarchien beherrscht Capture One, geht damit aber etwas anders um als Lightroom. So, dünnes Eis jetzt, da ich das aus meinen Lightroom-Zeiten nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass Lightroom, wenn man Bildern mit einem Stichwort aus zum Beispiel der dritten Hierarchie zuweist, auch nur dieses speichert. Wenn ich nun nach dem Stichwort aus der zweiten oder ersten Hierarchietiefe suche, finde ich das Bild nicht, aber beim Export kann ich natürlich die ganze Hierarchiekette übernehmen. Das macht Capture One meines Erachtens konsequenter, denn es nimmt die Stichworte aus der gesamten Hierarchie mit auf. Das soll aber nur ein Beispiel sein. Ein weiteres Beispiel ist die Vergabe der schwarzen und weißen Flaggen. Das gibt es bei Capture One so nicht. Ich mache es mit grünen und roten Flaggen und filtere dann nach den entsprechenden Flaggen. Ist eben einfach was anderes. Ich könnte hier noch weitere Beispiele aufführen, aber ich denke, es wird klar, was ich meine. So, ich dachte, der Frank unterbricht mich irgendwann mal.
Ja, ich dachte, wir machen jetzt. Ich wollte gerade
und sagen, sag was dazu, oder? Aber gut. So.
Also ich glaube, mit den Hierarchien ist es so, dass Lightroom mittlerweile das auch kann. Wenn du das auf der dritten Hierarchie im Stichwort vergibst und danach suchst, dann findet es auch das auf der ersten und zweiten Hierarchie. Ich glaube, das sind deine Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob das früher so war. Ich benutze, wie gesagt, Hierarchien sehr ungern in der Stichwortverteilung von Lightroom. Aber das geht mittlerweile.
Also ich kann dazu aktiv was beitragen.
Sehr gut.
Gerade bei meinen Bildern aus dem American Football arbeite ich nach wie vor mit Hierarchien, obwohl ich die inzwischen auch nicht mehr so toll finde, aber da mache ich es noch. Ja. Und da habe ich das eben mal kurz geprüft.
Ausprobiert.
Und ich komme zu der Erkenntnis, dass es zumindest in Lightroom 6 und jetzt auf jeden Fall im 7er so ist, dass also alle Stichworte über die Suche gefunden werden, egal auf welcher Hierarchiestufe die sich ergeben sozusagen. Also quasi das, was exportiert wird, danach kann auch gesucht und gefunden werden. War meine Erkenntnis beim kurzen Überprüfen gerade eben an der Stelle.
Okay. So, und das mit den weißen und schwarzen Flaggen, das habe ich, glaube ich, bei euch im Fotopodcast schon mal gehört. Das hast du es auch schon mal erzählt. Das ist auch was, ich glaube, das ist halt ein Workaround. Ja, und dass es das nicht gibt, das hindert einen nicht in der Arbeitsweise. Das kann ich schon verstehen, dass du das dann mit einer andersfarbigen Flagge löst und dann noch sortieren ist und dann löscht. Mhm. So, ob ich jetzt direkt mit der Taste X auf abgelehnt gehen kann oder erst einen Fleck setze und dann hinterher sage, zeig mir alle mit dem Fleck an und die lösche ich dann. Das sind 3 Klicks mehr, das kann man schon so machen, ja.
Ja, das geht natürlich vor allem dann gut, wenn man die verschiedenen Flaggen über Tastaturklicks
erreichen kann.
Ne? Wenn ich da so die Maus auf irgendein Symbol schubsen
muss, Fall.
Um eine rote oder eine gelbe oder grüne Flagge zu vergeben, dann wäre das jetzt nicht meine Lösung. Aber wie gesagt, da kenne ich jetzt Capture One nicht gut genug. Ja. Ich tippe mal, dass es mit Tastenbedienung geht. Dann ist es eigentlich völlig ausreichend, wie man das macht. Ich mag es halt an Lightroom sehr gerne, dass ich zusätzlich zu den Farbflaggen eben noch die schwarze Flagge mit der Taste X eben geben kann und die weiße Flagge mit der Taste P wie Pick. Weil ich über die Farbflaggen mir andere Sachen merke an den Bildern, als wird gelöscht oder soll bearbeitet werden.
Mhm.
So. Aber das ist ein Luxusgut. Es geht natürlich auch ohne. Wobei im Lightroom Workflow dieses Selektieren von Bildern zum Löschen oder zum Bearbeiten schon eins der mächtigsten Werkzeuge ist, die man da benutzen kann, um schnell voranzukommen.
Absolut, absolut. Ja.
So, aber wie gesagt, Capture One bietet da auch eine Lösung für, die ist halt nur ein bisschen anders, wie Neufi uns wissen lässt. Genau.
Ja.
So, dann lese ich mal weiter vor, oder hast du noch
Anmerkungen? Ich wollte gerade sagen, und dann, glaube ich, dann erklärt er uns, wie das so ist, wenn man umsteigen möchte, ne?
Ach, richtig, da hatten wir ja nachgefragt, weil wir gesagt haben, wer hat denn von euch da draußen Erfahrung?
Richtig.
Wenn ich so einen gepflegten Lightroom-Katalog mit allem Pipapo habe und möchte jetzt aber das Abo nicht abschließen, wie kann ich denn jetzt gut umsteigen auf eine andere Alternative und werden dann die tollen Eintragungen aus den Katalogen möglichst verlustfrei übernommen?
Das war ja unsere große gespannt.
Frage und dazu schreibt uns Neufi. Was nun den Import von Lightroom-Katalogen angeht, kann ich sagen, dass es geht. Dafür gibt es sogar einen eigenen Import-Dialog, aber nur mit Schmerzen.
Oha.
Also es geht wohl was verloren. Was Capture One aus dem Lightroom-Katalog übernimmt, sind Sammlungen, Ausschnitt, Drehung und Ausrichtung, Weißabgleich, Belichtigung, Sättigung, Kontrast, Metadaten wie IPTC, Bewertung, Farbmarkierung und Schlüsselwörter.
Okay, mach mal einen Break.
Ja.
Gut, das ist ja immerhin schon mal etwas. Aber an dem, was du da beschreibst, ahne ich schon, was alles nicht geht. Mhm. Weil ich frage mich gerade, wo sind die lokalen Anpassungen und solche Dinge?
Ja, die sind weg. Das glaube ich eben genau.
Ja. Na gut, wollen wir gucken, was der Neufi noch weiter schreibt.
Ja, also für mich wäre zum Beispiel auch die Frage, wie ist das mit dem Stichwort Hierarchien? Ja. Wenn man schon mit Hierarchien arbeitet, gehen die dann verloren oder nicht? Weil das wäre schmerzhaft für jemanden, der ernsthaft mit Hierarchien gearbeitet hat, glaube ich.
Ja, und da sozusagen auch viel Aufwand drin betrieben hat, ne?
Ja, genau. So, dann schreibt Neufi als Workaround, intelligente Sammlungen, das ist ja so ein besonderes Feature in Lightroom, müssen vorher in eine normale Sammlung umgewandelt werden, damit sie übernommen werden können. Mhm. Alle Farbanpassungen werden lediglich als Näherungswerte übernommen.
Okay, immerhin.
Ja gut, das verstehe ich auch, weil die RAW-Entwicklungsengine von Adobe ist halt eine andere als die von Phase One. Und natürlich werden da Farbwerte anders interpretiert und aufbereitet. Klar. Und wahrscheinlich liegen auch andere Kameraprofile hinten dran. Also wenn ich dann die Reglerstellung, was weiß ich, Lichter plus 10, einfach ins Capture One übertrage und den Regler da auch auf plus 10 stelle, dann kommt ein anderer Helligkeitswert raus als vorher in Lightroom.
Ja, und das recht höchstwahrscheinlich, wenn ich dann tatsächlich unten in den HSL-Reglern oder sowas unterwegs war und da irgendwie rot verstärkt habe und blau dunkler gemacht habe oder so ein Kram.
Klar. Ja, das ist zum Beispiel die Frage, HSL-Regler, gibt's die so überhaupt in Capture One? Werden die übernommen oder nicht? Ich glaube eher nicht, wenn ich lese, was Neufi uns da aufgeschrieben hat an Einzelpositionen. Ja. Da war nämlich HSL nicht dabei. Überhaupt
nicht dabei. Nee, genau. Ja.
Gut. Also alles das, was Lightroom so an besonderen Funktionen hat, wie soll das auch gehen?
War ja richtig, also das muss einfach, glaube ich, auch klar sein. Also das sind zwei verschiedene Softwaren. Wenn dieselbe Regler alles identisch heißen und dasselbe machen, dann bräuchten wir nur eine.
Ja gut, hier schreibt Neufi das auch, was wir gerade gesagt haben. Was aber klar ist, denn zum einen hat Capture One eine andere Datenbankstruktur und die Werte in den Reglern werden nach anderen Algorithmen interpretiert. Ja,
genau.
Das. So, dann schreibt er weiter. Ich hoffe, das hilft den Wechselmütigen etwas den Aufwand einzuschätzen, der sicher nicht unerheblich ist, sich aus meiner Sicht aber gelohnt hat. Also das ist Neufis Meinung, der den Umstieg zu Capture One gemacht hat. Und für ihn hat sich das alles gelohnt. Und er ist, ja, wie wir wissen, sehr zufriedener Anwender von Capture One. Das lässt er ja immer wieder gerne durchblicken. So, er schreibt weiter. Als ich den Wechsel vollzogen hatte, hatte ich das übernommen, was ging, und den Rest erstmal ignoriert. Allerdings habe ich fast alle Bilder auch noch als JPEG vorliegen. Mhm. Wenn ich nun nochmal ein Bild in einer anderen Form als das vorhandene JPEG brauche, dann entwickle ich es eben in Capture One neu, was in meinen Augen zwei Vorteile hat. Mhm. Erstens, die Software-Algorithmen sind besser geworden.
Ja.
Ja, okay, wenn man vor 10 Jahren so ein Foto mal in einem RAW-Converter entwickelt hat, dann verwendet jetzt heute einen aktuellen, dann wird tatsächlich die Bildqualität an sich technisch gesehen etwas besser, weil die Algorithmen dahinter besser sind. Genau. Aber jetzt kommt, das finde ich sehr, sehr lustig. Was ist das? Zweitens, meine Skills haben sich seitdem verbessert. Hoffentlich.
Ja.
Ja, dann folgen noch viele Grüße von ihm an uns. Ja, Neufi, super. Vielen Dank.
Ganz ja, toll, dass du
so einen langen Kommentar auch geschrieben hast, den wir hier gerne vorgelesen haben. Ich frage mich zwar jetzt, warum nicht als Audionachricht von dir, aber du hast ja ein Mikrofon, du weißt, wie man reinspricht. Aber gut, wir sehen das mal ein. Du hast uns aufgeschrieben. Das ist als Kommentar im Blog unter unserer Folge natürlich sehr hilfreich für alle, die es mal kurz einfach nur lesen wollen.
Richtig.
Sehr, sehr gut. Alles fein, alles gut. Dankeschön dafür.
Ja, prima.
Ja, das war doch umfangreich.
Ja, und das war auch hilfreich vielleicht für den einen oder anderen, weil viele stehen natürlich mit den Schmerzen da. Also das muss man ganz klar sagen und fragen sich, wie soll es weitergehen?
In der Tat.
Was soll ich machen, wenn jetzt wirklich irgendwann Lightroom 6 meine nächste Kamera nicht mehr unterstützt? Und wo soll es hingehen? So, da haben wir euch mal zwei Alternativen aufgezeigt. Wir hoffen, das hilft ein bisschen.
Genau.
Dann hast du was vorbereitet zum Thema Monitore, habe ich gesehen.
Ja, machen wir mal einen großen Schwenk weg von der Software hin zur Hardware.
Ja.
Und zwar zu Monitoren und ihren Qualitäten.
Oh.
Mhm. Das ist ja immer eine große Frage. Jemand will sich einen neuen Monitor anschaffen, dann immer, ne, welchen nehme ich, worauf muss ich achten und so weiter.
Das fragt sich ja jeder, glaube ich.
Richtig. Da gibt's ja auch ganz viele Parameter, die bei einem Monitor sozusagen die Güte ausmachen. Ja, dazu zählt ja unter anderem natürlich A, die Größe des Bildschirms. Die ist ja noch relativ klar verständlich. Wie groß ist das Ding, was ich mir auf den Schreibtisch stellen will? Kann man messen. Und man hat entweder so viel Platz auf dem Schreibtisch oder nicht. So, ich sag mal, ein Monitor ist dann zu groß, wenn man von links nach rechts an den Seiten den Kopf drehen muss, um die beiden Enden zu sehen. Dann ist vielleicht ein Tick zu groß geworden, das Ding, vor der Nase. Oder man sitzt zu dicht dran. So, also, das ist das eine. Aber es gibt ja so diese Dinge, die man eben nicht sofort erfassen kann. Größe des Farbraums, den ein Monitor darstellen kann.
Ja.
Was nützt es mir, eine tolle Kamera zu haben, die alle Farben der Welt aufzeichnen kann, wenn ich sie an meinem Monitor nicht sehen kann? Dann bearbeite ich im Blindflug.
Okay.
Also ein Monitor sollte möglichst großen Farbraum haben, um alle Farben darstellen zu können, die ich mit meiner Kamera aufzeichnen kann. Das wäre schon mal ganz gut. Dann muss ein Monitor ja auch eine bestimmte Helligkeit bringen können mit seiner Hintergrundbeleuchtung oder mit bei OLED-Technologie. Die Pixel müssen eine bestimmte Helligkeit eben erreichen und selber strahlen. Weil ich will ja vielleicht nicht immer in der dunklen Höhle nur Bildbearbeitung machen. Also sprich, Zimmer ist komplett abgedunkelt. Sondern vielleicht habe ich ja auch den Anspruch, in einem normalen Büroumfeld Bilder bearbeiten. Da muss der Monitor auch schon eine gewisse Grundhelligkeit leisten.
Mhm.
Und so gibt es viele andere Sachen. Kontrastverhalten. Ja, wie stark ist der Helligkeitsunterschied zwischen dem tiefsten Schwarz und dem hellsten Punkt?
Ja.
Wenn die sehr dicht beieinander liegen, dann hat mein Monitor ein schwaches Kontrastverhältnis und meine Bilder sehen immer ein bisschen flau aus. Womöglich überkorrigiere ich sie dann mit dem Kontrastregler in der Bildbearbeitung, weil ich nicht sehe, wie stark die Lichter schon, ja, ich sag mal, fast ausgebrannt sind und wie schön die Tiefen schon geworden sind. Also großer Kontrastumfang ist sehr wichtig. Und das geht jetzt in die Richtung eben auch High Dynamic Range, HDR.
Okay, ja.
Weil inzwischen...
Das ist im Kommen, das Thema, glaube ich, im
Monitorbereich. Ganz stark im Kommen. Ich meine, guck dir nur mal Consumer-TV-Geräte an.
Ja.
Da wird inzwischen, so wie vorletztes Jahr noch mit 3D-Technologie geworben wurde, die ja ein Flop war in meinen Augen.
Die auch tot ist quasi, glaube ich.
Ja, jetzt ist der Zug angekommen. Jetzt wird mit HDR, also hochdynamischer Kontrastdarstellung, geworben.
Ja.
Weil tatsächlich inzwischen die Herstellungskapazitäten für die Panels so sind, dass man in den Bereich langsam vorstößt. Das eben ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen hellen Punkten und aus, also schwarz, gerade bei OLEDs, erreicht werden kann. Dann kommt dazu, dass Anbieter wie Amazon Prime Video und Netflix und ich glaube auch Apple mit iTunes Filmen inzwischen Content hat, also Filme, professionell produzierte Spielfilme, die sich des HDR-Formates, des Datenformates HDR eben bedienen und eben auch den Inhalt so rüberbringen, dass zum Beispiel, wenn die Sonne ins Bild kommt, das Bild auch so hell wird, dass man quasi eine Sonnenbrille beim Zugucken aufsetzen müsste. Also das ist entsprechend gemastert, sagt man dazu, das Material. Das gibt es. Wir haben dieses Henne-Ei-Problem eben nicht mehr, sondern die Kette ist da, es gibt Content, es gibt Übertragungswege, die HDR-Signale übertragen können und es gibt inzwischen Fernseher, die es anzeigen können, wenn alles gut gelaufen ist. So.
Mhm.
Und aus dem Umfeld heraus ist natürlich so, jetzt bräuchte man ja auch auf seinem Schreibtisch entsprechendes Equipment, um solche Sachen eben herstellen zu können. Also die professionellen Studios haben sowas schon lange für sehr, sehr teures Geld sich angeschafft. Ja. Einzelstücke, glaube ich, sind das großen Teil, die da angefertigt wurden.
Ah,
die haben ja irgendwie diese Filme erzeugt, die es inzwischen in HDR-Qualitäten schon gibt. So, jetzt ist es ja aber so, unsere Kameras, deine in deiner Tasche, meine in meiner und die von vielen unseren Zuhörern, die können inzwischen ja auch schon Dynamikumfänge mit ihrem Sensor auf den Speicherchip bannen, der wesentlich größer ist als das, was klassische Displays, wie sie auf unseren Schreibtischen zurzeit noch stehen, direkt darstellen können.
Ja, verstehe.
Jedes Mal, wenn du ein RAW-File in Adobe Lightroom oder Capture One oder in einem sonstigen RAW-Konverter öffnest, wird ja schon eine Kontrastanpassung gemacht in den sichtbaren Bereich hinein. Ja, also quasi Lichter werden ein bisschen runtergezogen, Tiefen ein bisschen aufgehellt, damit du das überhaupt sehen kannst am Bildschirm, weil ansonsten wäre der Bildschirm jetzt schon überfordert. Und die Standardisierungsgruppe der WESA, die hat sich mal zusammengesetzt und hat gesagt, okay, da kommt was Neues auf uns zu, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das auch die Chance, mal wieder neue Standards für Monitorbewertungen einzuführen. Und sie haben halt das Schlagwort HDR bei der Gelegenheit aufgegriffen und es gibt also jetzt ein neues, ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Gütesiegel, das vergeben werden kann für Monitore, womit für uns Verbraucher das Auswählen leichter fällt. Also du suchst dann nach diesen Begrifflichkeiten und weißt, aha, wenn der Monitor in eine von diesen Kategorien einkategorisiert ist, dann hat er diese und diese Fähigkeit mindestens. So ist das aufgebaut. Wir sprechen hier von den Kategorien HDR 400, HDR 600 und HDR 1000. So wurden die jetzt mal genannt. Das ist eine neue Spezifikation, eben wie gesagt von der WESA verabschiedet. WESA ist V-E-S-A geschrieben. Und das ist die Version 1.0 dieser neuen Spezifikation. So, um jetzt in so eine Klasse eingeordnet werden zu können, werden die Monitore überprüft anhand von, ich glaube, es sind 8 Spezifikationsbestandteile, die abgeklopft werden.
Okay.
Und dann fällt der Monitor entweder in die Basisklasse, also HDR 400, ja, in die Midrange-Klasse HDR 600 oder in die High-End-Klasse HDR 1000. Mhm. Und dazu zählt eben das, was ich eben schon mal angesprochen habe, Leuchtkraft wird gemessen, Kontrastverhalten, Größe des darstellbaren Farbraums und noch einige anderen Punkte mehr. Es gibt eine Webseite, da kann man das genau nachschauen. Den Link zu den Details packen wir natürlich in die Shownotes für alle, die es brennend interessiert.
Ja, prima.
Ich gebe jetzt hier nur mal ein Beispiel, wenn wir uns mal die Leuchtkraft angucken. Daher kommt auch die Bezeichnung der Klassen. Ein Monitor muss zum Beispiel eine Leuchtkraft von mindestens 400 Nits erzielen, wenn er in die Klasse HDR 400 eingruppiert wird.
Okay, verstehe.
Sobald er 600 Nits schafft, kann er theoretisch in die Klasse 600 einsortiert werden, wenn er dann auch noch ein paar andere Kriterien erfüllt. Und 1000 Nits, dafür musst du also mindestens, also du musst 1000 Nits als Monitor anzeigen können, um in die Klasse 1000 eingestuft werden zu können. Das ist mal das, schon mal das Einfachste, was da gemessen wird, die einfache Strahlkraft sozusagen.
Okay.
Wer sich jetzt fragt, Nits, was zum Geier ist das? Nits habe ich noch nie gehört. Das ist sozusagen eine neue Abkürzung dafür, dass man nicht Candelar pro Quadratmeter sagen muss. Mhm. Ansonsten ist es dasselbe. Die Monitore, die neuen, sollen halt einen möglichst großen Kontrastumfang darstellen. Das habe ich ja gerade schon erklärt, wegen eben HDR-Content im Videobereich und eben Kamerasensoren im Fotobereich, die inzwischen Blendenstufen 12, 13, 14 Blendenstufen aufnehmen können an Kontrastumfang. Das möchte man ja auf dem Bildschirm möglichst sehen. Ja. Dazu muss der Monitor nicht nur eine maximale Helligkeit schaffen, über die wir gerade schon gesprochen haben, sondern er muss das Schwarz, auch maximal Schwarz, dargeben. Und da gibt es Untergrenzen. So sind eben die Untergrenzen jetzt 0,4 Nits, 0,1 Nit und 0,05 für die höchste Klasse.
Ne? Verstehe.
Je schwärzer das Schwarz ist, umso größer ist ja dann das Verhältnis bis zum hellsten Punkt.
Richtig.
So. Und deswegen ist das eben auch ein ganz wichtiges Ding. Und ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, um auch jetzt nicht alles hier zu besprechen in Tiefe. Ich habe mir das angeschaut und für mich in meinem Kopf die Entscheidung gefällt. Ich werde mir in Zukunft anschauen, Monitore der Klasse HDR 600. Ich finde, die Basisklasse ist so ein bisschen, ja, als Einsteigermodell vielleicht nicht schlecht, aber wenn man ernsthaft ambitionierter Fotograf oder sogar vielleicht Videobearbeiter ist, sollte man mal sich die HDR 600 Klasse in Zukunft zumindest mal anschauen und dann entscheiden, ob man vielleicht die HDR 1000 Klasse sich auch leisten mag und kann oder ob es was aus der Klasse HDR 600 sein kann. Ich weiß zum Beispiel, ab HDR 600 werden die Hersteller vermutlich auf einen Anzeigemodus zurückgreifen, der sich lokales Dimming nennt. Und das ist eine ganz geschickte und sinnvolle Sache. Die würde ich zum Beispiel gerne haben wollen. Und die HDR 400 Klasse lässt zu, dass kein lokales Dimming eingesetzt wird, was ich einen unnötigen Qualitätsverlust in der Klasse HDR 400 finde. Deswegen würde ich die nicht, also in der Klasse möchte ich keinen Monitor kaufen für hochwertige Bildbearbeitung in Zukunft dann mehr.
Verstehe.
So. Unter anderem hat die Weser auch mit den neuen Klassen dafür gesorgt, dass die Bildsignale, die an den Monitor geliefert werden, die müssen jetzt echte 8-Bit-Farbtiefe pro Kanal haben. Es gab bisher Tricksereien, wo nur 6-Bit-Farbtiefe übertragen wurden und 2-Bit wurden quasi virtuell errechnet, könnte man sagen. Diese Sachen sind jetzt nicht mehr zulässig. Ja, also das Signal muss mit 8-Bit pro Farbtiefe an den Monitor angeliefert werden. Mhm. Und die interne Berechnung von Farbwerten, weil der Monitor kriegt ein Grafiksignal angeliefert. Das muss er intern umrechnen, bevor er es auf seinem Display wieder ausgibt, damit so aussieht, wie du es erwartest, dass es aussieht. Ja. Diese interne Farbumrechnung muss jetzt mit 10-Bit-Genauigkeit erfolgen. Das sind so ein paar Basissachen, die für alle dieser neuen Klassen gelten. Und das finde ich einen guten Schritt nach vorne, weil das zwingt die Hersteller nämlich jetzt auch ein bisschen ordentlicher zu arbeiten an bestimmten Stellen in der Bildverarbeitungskette. So, die ersten Monitore, die von diesem Standard eben eingruppiert werden, können wir erwarten, dass wir die auf der CES, also der Consumer Electronics Show in Las Vegas im Januar 2018 jetzt dann sehen werden, gehe ich von aus. Und wie gesagt, mein Tipp ist, schaut euch die Monitore in den Klassen HDR 600 an und wenn es euer Geldbeutel hergibt, dann vielleicht auch in der Klasse HDR 1000 einfach mal gucken. Wenn ihr jetzt dabei seid und sagt, ich will mir nach Weihnachten was Neues auf den Schreibtisch stellen, weil ich meine Bilder noch besser beurteilen können will.
Ja, wobei, bis die verfügbar sind, haben wir ja eher Ostern, tippe ich mal.
Ja, das glaube ich auch. Wenn die auf der Messe erstmal gezeigt werden, dann bis man die wirklich hat, ja.
Wobei, nur damit wir uns richtig verstehen, es gibt theoretisch schon Monitore, die das schon heute können, die sind nur nicht so eingruppiert. Das heißt, ich kann sie nicht erkennen, richtig? Nach dem Standard, weil das ist ja keine Technologie, die jetzt auf der CES quasi zur CES entwickelt wird, sondern höchstwahrscheinlich gibt es Monitore, die irgendwo in so eine Klasse heute reinfallen, aber der Standard ist halt jetzt erst festgelegt worden, richtig?
Das kann ich dir nicht hundertprozentig mit einem Ja beantworten.
Ja.
Ich glaube, dass es so ist. Es wird bestimmt da draußen Hardware geben, die schon reinfallen würde.
Mhm.
Aber ich habe den neuen WESA-Standard jetzt auch nicht so im Kopf und alle Monitordaten von hochwertigen Monitoren,
dass das
jetzt
mal das ist
kurz im Kopf ja, für dich vergleichen
und sagen, ja,
der I2CG, der fällt schon in die Klasse. Das kann ich dir gerade im Moment nicht sagen, aber pass auf, du kannst drauf wetten, dass natürlich die Hersteller von den Monitoren, wenn sie auf der CES ausstellen, ganz groß dieses neue Label drauf pappen werden, wenn ihr jetziger Monitor das schon erfüllt. Und den kannst du natürlich sofort kaufen, weil den gibt's ja schon.
Okay, aber jetzt muss ich natürlich sozusagen als Unwissender sagen, und die WESA ist auch eine Organisation, die eine entsprechende Marktmacht hat. Das ist also ein echtes Gütezeichen, oder?
Ja, ich habe das mit dem Gütesiegel, habe ich so in Anführungszeichen, in Luftkommas hier gesprochen. Es ist halt ein technischer Standard, der jetzt mal festgeschrieben und veröffentlicht ist, damit man was zum Eingruppieren hat.
Okay, verstehe.
Es muss jeder für sich immer noch entscheiden, ob das für ihn wichtige Kriterien sind bei seiner Arbeit oder nicht. Oder ob er sagt, weißt du, mit HDR habe ich nichts am Hut.
Mhm.
Also die Klassen heißen jetzt zwar HDR, weil sie eben dazu sind, um die HDR-Verbreitung voranzutreiben, aber ehrlich gesagt, die Eigenschaften dieser Monitore sind ja auch für Nicht-HDR-Bearbeitung
ich hab das schon
ganz
verstanden.
Gut.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, du, mir ist ein großer Kontrastumfang überhaupt nicht wichtig, brauche ich nicht, oder Farbraum nach, was weiß ich, hier neuer P3-Farbraum, ich mache keine Videos für Apple, also brauche ich den auch nicht. Das musst nach wie vor du selber entscheiden.
Ja, verstehe.
Okay. Aber für die Leute, die so eine, wie soll ich sagen, ersten Hinweis haben wollen, welche Güte dieses Gerät hat, das man da vor sich hat, in die Richtung, glaube ich, muss man da sehen. Und ja, die WESA ist ein sehr verbreitetes Standardisierungsgremium. Jeder hat hinten am Monitor so diese Schraublöcher, wo man eine Halterung anschrauben kann.
Ja.
Weißt du noch, wie die Halterung heißt?
Nee.
Das ist die WESA-Halterung.
Ach, sag bloß.
Ja, cool. Nach WESA-Standard. Die können auch Löcher normen.
Okay. Ja.
Und Löcher und Lochabstände.
Und wenn sie darüber hinaus noch was können, ist das doch wunderbar.
Apropos, also WESA und Standard. Ja. Heute habe ich auf WDR2 im Radio gehört, das Deutsche Institut für Normung feiert Geburtstag.
Ach, sag bloß.
Ja, also ja quasi wie die WESA, nur,
nur in richtig.
National. In richtig, genau, ja. Weißt du, wie alt die werden?
Oh, ich gebe mal einen Tipp ab. Ist das ein runder Geburtstag?
Ja.
Werden die 150 Jahre alt? 200?
Ja, siehst du, ich hätte auch gedacht, dass die schon älter sind. Ich hätte auch in die Richtung geschätzt. 100, die werden 100. Herzlichen Glückwunsch an die Dean.
Oh, okay, da hätte ich auch wirklich gedacht, dass sie wesentlich älter sind.
Hätte ich auch gedacht, ne? Erstaunlich, Dean.
Ja, gut, die haben natürlich so einen leicht eingestaubten Charakter. Na gut, vergessen wir das.
Gar nicht wahr.
Ach so.
Noch eine Sache möchte ich kurz hier nachschieben zum Thema Monitore und neue Leistungsfähigkeit und so weiter und so weiter. Wenn man jetzt so einen super duper High-End-Monitor mit HDR-Fähigkeit vielleicht aus der Tausenderklasse sich dann auf den Schreibtisch stellen will und denkt, juhu, ich brauche also Geld für einen Monitor ausgeben und dann ist gut. Nee, da gibt's einen kleinen Wermutstropfen leider noch, weil nur die Hardware hinstellen reicht dann doch nicht. Also die Monitor-Hardware alleine reicht nicht.
Ach du liebes bisschen.
Um die ganzen Features und Vorteile natürlich voll ausnutzen zu können, die man sich dann erkauft hat, braucht man entsprechende Grafikchips, die ja zum Beispiel in Notebooks fest eingebaut sein müssten, oder man kauft eine neue Grafikkarte bei einem größeren Rechner, wo man das noch selber austauschen kann. Dazu zählen die AMD Radeon RX-Reihe, also die RX400 und die RX500 mit sogenannten Polaris-GPUs, also Grafikprozessoren.
Prozessoren, ja.
Die AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64, die eben Vega-GPUs drauf haben, die kann man wohl schon nehmen. Und wenn man lieber was von Nvidia haben möchte, dann sollte man eine GeForce GTX 1000 haben.
Okay.
Dann hat man schon mal die richtige Datenquelle in seinem Rechner. Mhm. Jetzt braucht man natürlich noch die passenden Treiber vom Hersteller der Grafikkarte, die das auch ansteuern. Ja. Ich schätze mal, du brauchst auch die Unterstützung des Betriebssystems. Ja, da gibt's nämlich auch ein kleines schmutziges Geheimnis, zum Beispiel bei der Firma Apple. Die haben lange Zeit 10 Bit pro Farbkanal nicht mal unterstützt. Also selbst wenn du die Grafikkarte gekauft hättest, die das kann, wäre das nicht rausgekommen.
Ach so.
Wie das mit High Sierra gerade ist, weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich glaube, das ist nachgerüstet worden inzwischen, weil die ja auch gemerkt haben, da tut sich was. Ist ja sogar Final Cut Pro in der neuesten Version, unterstützt ja jetzt HDR-Editing und 360 Grad und weiß der Geier. Also da sollte auch Apple aufgewacht sein. Also Betriebssystemunterstützung sollte es da inzwischen geben. Aber man muss darauf achten, dass man es hat. Und ich tippe mal drauf, du brauchst auch ein entsprechendes Kabel. Da wird sich da die Kabelindustrie das auch wieder nicht nehmen lassen, dass man da für 2 Meter wieder 60 Euro oder was bezahlen muss, damit das alles geht.
Mein lieber Herr Gesangsverein,
Das ist aber jetzt nur eine Annahme von mir.
Ja, ja, ja.
Die letzten beiden Punkte.
Lauft nicht los und kauft Kabel auf Verdacht.
Wir wissen noch nicht, welches.
Wir wissen noch nicht, welches ihr braucht.
Erst informieren, dann kaufen. Wenn wir mehr wissen, dann werden wir euch an der Stelle auch schlau machen, sobald wir da durchblicken. Aber erstmal sind jetzt diese WESA-Standards veröffentlicht und festgelegt. Das ist schon mein erster Schritt und der ist, wie ich finde, gut.
Ja, und wie gesagt, wenn ihr euch weiter informieren wollt über die weiteren Punkte, die man erfüllen muss, um in den einen oder anderen, in die eine oder andere Klasse reinzurutschen mit seinem Monitor, dann schaut nochmal in den Shownotes unter dem Link. So, dann gibt's hier von uns, dem Hersteller, den wir benutzen, was Neues.
Ja, das gibt's auch schon länger.
So neu ist es schon gar nicht mehr, aber eins der Geräte habe ich seit ein paar Wochen im Zugriff, insofern kann ich da noch ein bisschen sowas dazu erzählen. Schön.
War denn schon Weihnachten?
Ja, also quasi. Quasi bevor der Dieter und ich nach Mallorca gefahren sind, also man könnte sagen zwischen Toskana und Mallorca, hat Olympus zwei weitere Pro-Objektive angekündigt, und zwar zwei Festbrennweiten mit einer Lichtstärke von 1,2. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja in einer der vergangenen Folgen berichtet, das ist bestimmt schon ein Jährchen her sowas, über das 25 mm 1,2 Pro von Olympus. Und das bekommt jetzt quasi zwei Schwesterobjektive, nämlich ein 17 mm 1:1,2 und ein 45 mm 1:1,2. Das heißt, beides sehr lichtstarke, offenblendige Festbrennweiten. Das 45er ist schon am Markt verfügbar, jetzt wo ihr die Sendung hört, nämlich seit ungefähr 4 Wochen, würde ich sagen, sowas roundabout, könnt ihr es kaufen. Und das 17 mm wird folgen im Frühjahr. So. Da sind wir mal ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen ja, dass das mit den Daten immer nicht so ganz klar ist. Aber ab März sagt Olympus, und ich weiß, dass die ersten Prototypen unterwegs sind. Insofern, ich gehe davon aus, ja, irgendwann ab März könnt ihr das höchstwahrscheinlich auch erwerben.
Das 17 mm.
Das 17 mm. Mhm. 1:2. Das 17 mm wird übrigens kosten 1.400 Euro. Und das 45 mm 1,2, was ihr jetzt schon kaufen könnt, das kostet 1.300 Euro. Es sind halt lichtstarke Festbrennweiten aus der Pro-Serie mit dem bekannten Schnappschussring, spritzwassergeschützt und staubdicht und so weiter. Ihr kennt die ganzen Features von den Pro-Objektiven und die meisten, die sie benutzen, mögen das. Und insofern kostet es auch ein bisschen was. So, jetzt wollen wir gucken, wo für wen könnte das interessant sein. Also ich habe, glaube ich, in der Folge, das muss nach Venedig im Frühjahr gewesen sein, ich gucke mal, ob ich die Folge finde und euch das in die Shownotes packe, mal gesagt, mit dem 25 mm 1,2 ist es das erste Mal so richtig geil möglich gewesen, bei Ganzkörperporträts, die formatfüllend sind, eine Unschärfe im Hintergrund zu erzeugen. Weil das ist eine der Dinge, die man den MFT-Sensoren, also Micro Four Thirds, ja nachsagt, man kann nicht ordentlich freistellen. Und das ist mit dem 25 mm sehr schön möglich gewesen, weil ihr habt eben Blende 1,2, Normalbrennweite 25 mm. An Kleinbild entspricht das dem Bildwinkel von 50 mm, nennt sich mal Normalbrennweite. Und damit konnte man sehr schön auch bei Ganzkörperporträts freistellen. Viele von euch werden unter Umständen das 45 mm 1.8 haben. Ich weiß gar nicht, Dieter, hast du das Objektiv, das 45 1.8 von Olympus?
Ich wollte gerade sagen, ich hatte eigentlich auf das Ende deiner Mitteilung hier gewartet, aber das Schöne an der Meldung ist ja, ich muss mir nichts Neues kaufen.
Okay.
Ich bin ganz froh, weil ich hab das 45 1.8, habe ich in der Tat.
Ja.
Mit dem bin ich sehr zufrieden, ich komme damit ganz gut klar.
Ja.
Natürlich würde es mich reizen, das 1.2er zu haben, auch weil es eben spritzgeschützt und blablabla alles ist ganz toll. Aber ehrlich gesagt, für mich ist das jetzt kein Upgrade, das ich machen muss, weil ich habe das 45 1.8 schon.
Ja, das ist ja etwas, da gibt's auch ein YouTube-Video, glaube ich, auf meinem YouTube-Kanal zum 25 mm 1.8 und 1.2. Ich hatte das von Helmut Minden ausgeliehen. Mhm. Wenn ich das 1.8er gehabt hätte, hätte ich das höchstwahrscheinlich das 1.2er nicht. Kann man ganz offen sagen. Und das Schöne an diesen Olympus-Festbrennweiten mit Blende 1.8 ist auch immer gewesen, um das mal gleich ganz deutlich dazu zu sagen, dass sie sehr klein und mobil sind. Also sie machen das System rund, weil sie einfach winzig sind im Vergleich zu ähnlich lichtstarken Objektiven mit identischem Bildwinkel aus dem Kleinbildsegment.
Ja, und ich muss dazu sagen, das 45 1.8, das ist ja, wie soll ich sagen, in seiner Form und Gewicht ist es ein Zwerg, ein Winzling in der Tasche, aber im Preis-Leistungs-Verhältnis gigantisch. Das ist ein Riese.
Ja, absolut.
Weil eben man es zu einem sehr günstigen Preis kaufen kann und hat eben ein auf Kleinbild gesehen 90 mm Porträtobjektiv mit einer Lichtstärke 1.8, also sprich der Freistellung auch eben von der Blende 1.8. Selbst am Micro Four Thirds Sensor ist das schon, wie ich finde, sehr gut und ausreichend. Also ich bin damit glücklich.
So,
ja. Ne, die Botschaft ist die, wer das schon hat, kann sich das 1.2er ja mal angucken, aber ich glaube, das tut dann nicht unbedingt Not. Wer noch keins hat und sich jetzt entscheidet, welches von beiden, Und ich würde sagen, okay, hey, wenn es deine Portokasse hergibt, ja, dann nimm das neue 1-2er, tu da die 1.500 Euro für auf den Tisch, alles gut.
Ja, aber jetzt komme ich trotzdem noch, auch nochmal zu dem, warum man vielleicht trotzdem auch mit dem 1.8er leben könnte. Also man muss zum einen sagen, das 1.8er kostet ein 1.000er weniger. Mhm. Also wie gesagt, das 1.2er kostet 1.300 Euro, das 1.8er kostet ungefähr 300 Euro. Ich habe den Straßenpreis nicht genau im Kopf, aber so roundabout. Mhm. Einigen wir uns darauf einfach mal. Es ist viel, viel kleiner, viel, viel, viel kleiner. Also vom Volumen, ich würde sagen Fünftel ungefähr. Und jetzt kommt aber was, das gefällt mir an diesen drei Festbrennweiten mit Blende 1.2 sehr gut. Die sind alle baugleich. Also das 25 1.2, das 17 mm 1.2 und das 45 mm 1.2 sind alle in dasselbe Gehäuse eingebaut. Also von außen sieht das Gehäuse gleich aus, hat dieselben Abmessungen, dieselben Durchmesser und so weiter. Verwendet dieselbe Streulichtblende. Das finde ich insgesamt erstmal ganz sympathisch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht zu Lasten von Größe gegangen ist. Also ob man nicht das ein oder andere Objektiv vielleicht ein bisschen kleiner hätte bauen können, wenn man das gewollt hätte. Und ich benutze das System so gerne, weil es so klein ist. Aber ich muss auch dazu sagen, in meinem konkreten Fall, ihr wisst es, ich fotografiere aktuell viel auch mit der EM1 Mark II, ist halt zwischen 1.8 und 1.2 nochmal ein bisschen Licht. Das heißt, ihr könnt noch ein bisschen weniger hohen ISO nehmen. Es ist wahnsinnig scharf. Ich bin begeistert. Und es hat halt in den letzten Wochen auf diversen Veranstaltungen, wo ich bei Fotoclubs unterwegs war, zur Nachtfotografie, im norddeutschen November und Dezember bei Dauerregen sehr gute Dienste geleistet. Das ist halt das Schöne. Das hätte ich, glaube ich, mit meinem 45 1.8 nicht tun wollen, weil das ist ja eher ein bisschen, ich sage das Böses, Plaste und Elaste.
Ja.
Also es ist eben in Kunststoff gefasst, das Objektiv. Und bei dem 45-1-2 hatte ich keinerlei Bedenken. Und ich habe halt sehr viel aus der Hand fotografiert, so ein paar Making-ofs gemacht und sowas. Und ich habe mir dabei auch ein paar Porträts gemacht. Ich habe ein bisschen geguckt, wie sieht die Unschärfe nach hinten aus. Die ist sehr, sehr schön weich. Ja, mir gefällt das Objektiv. Aber auch hier der Disclaimer, ich habe das nicht bezahlt. Ich habe das von Olympus bekommen zum Ausprobieren. Insofern muss man auch das dazu sagen. Aber es ist eine schöne Kombination mit dem 25-1-2, aber es ist nicht das, was ich immer dabei hätte. Und das ist ja auch etwas, was der Dieter und ich immer wieder auch betonen. Und sage ich mal nochmal was zum Thema, ihr seid viel auf Reise unterwegs und wollt mobil sein. Wenn ich so eine Cosi Speed Gürteltasche am Körper trage, dann habe ich da manchmal 6 Objektive drin. Das sind alles Festbrennweiten, die eben keine Blende 1-2 haben, weil die sind zu groß, um damit in der Stadt den ganzen Tag unterwegs zu sein. Da nehme ich die kleinen Festbrennweiten mit, um mal schnell wechseln zu können. Wenn ich jetzt mich zu so einem Porträtshooting verabreden würde, hätte ich höchstwahrscheinlich das 25-1-2 und das 45-1-2 dabei. Das heißt, ihr müsst selber so ein bisschen gucken, was ist euer Anwendungsfall und wozu braucht ihr das Zeug, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, also was ich da mitnehme ist, wenn ich Porträtobjektive eher im Studio verwende, dann bin ich eigentlich mit den Plaste- und Elaste-Lösungen, die nicht spritzwassergeschützt sind, schon ganz gut dabei.
Ja.
Hab Geld gespart.
Ja.
Wenn ich eher draußen Porträts mache, bei unsicheren Witterungsbedingungen, gut, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich über die neuen Optionen zu freuen und die 1.000 Euro mehr auszugeben, weil man sagt, okay, da habe ich Produktionssicherheit. Das ist eine, was ich jetzt mitgenommen habe aus deiner Beschreibung. Mhm. Das zweite ist, ich frage mich gerade, welchen praktischen Nutzen für mich als Anwender hat das, dass die drei Objektivgehäuse in der Lichtstärkeklasse 1.2 gleich aussehen? Das sieht schön auf dem Produktfoto aus, ja, gebe ich zu. Aber welchen praktischen Nutzen hat das?
Selber Filterdurchmesser.
Ja.
Selbe Streulichtblende, nur eine mitnehmen, wenn du drei Objektive dabei hast.
Gut, Streulichtblende ist ein Argument, weil da geht ja öfter mal eine kaputt. Weiß man ja. Und dann kann man die vom anderen Objektiv mal als Ersatz nehmen. Das ist schön, ja.
Ja, warte. Vielleicht hier ganz kurz mal eine Lanze für den Hersteller.
Ach
in
was.
Diesem Fall. Also nicht, weil die Objektive gestellt sind, sondern auch so. Das ist aus einem Stück jetzt gebaut.
Mhm.
Die Streulichtblende ist also nichts Verklebtes, keine Kombination aus Kunststoff und Metall. Insofern, ich habe da sehr gute Hoffnung, dass das hält.
Lass mich mal fragen, die sind jetzt mitgeliefert?
Ja.
Nicht extra zu kaufen?
Das sind Pro-Objektive, da waren sie ja immer dabei.
Mhm. Ja, ja, gut. Ich frage nochmal nach. Weil bei dem 45er 1.8 hatte ich das Problem mit der Streulichtblende nämlich eben gar nicht.
Mhm, weil es gab keine.
Richtig. Hat man die nachkaufen dürfen.
Richtig.
So, gut, also Scherz beiseite. Gut, aber ja, ich stimme dir zu. Ich finde, man hätte vielleicht das eine oder andere Objektiv aus der Reihe etwas kleiner bauen können vom Gehäusevolumen. Und trotzdem den Filterdurchmesser ja irgendwie beibehalten. Zur Not bin ich in der Lage, einen Step-Up-Step-Down-Ring an meinen Filter zu machen, ehrlich gesagt.
Ja, und du musst dann aber fairerweise auch dazu sagen, dass Dieter und ich beide keine Optiker sind und niemand, der besonders vertraut im Objektivbau ist. Ob das möglich gewesen wäre oder nicht, wissen wir gar nicht hundertprozentig. Ich habe nur die Vermutung, sag ich mal, weil eben höchstwahrscheinlich, wenn du drei Brennweiten in dasselbe Gehäuseformat einbringst, dann wäre bestimmt irgendwie auch noch was möglich gewesen. Hm. Ich finde, es sieht total schön aus, tatsächlich, ja, wenn die so nebeneinander stehen. Ja,
absolut.
Und vielleicht noch
für die Vitrine geil.
Das was du mitgenommen hast an Infos, die würde ich noch ein bisschen ergänzen wollen, eben darum, dass ich sage, wenn ich weiß, ich fotografiere an einem Tag nichts anderes als Porträts, egal ob im Studio oder draußen, dann finde ich die größere Offenblende durchaus sinnvoll, weil du eben auch ein sehr viel weicheres Bokeh bekommst. Das muss man ganz klar sagen. Es ist halt nicht ganz so krisselig, sondern sehr schön weich. Aber wenn du der typische Reisefotograf bist und sagst, okay, ich nehme, was ich kriege und ich will ein kompaktes System haben, dann willst du nicht zwei solche Klötze mit dir rumschleppen. Das weiß ich so schon, weil wir haben alle gewechselt aufgrund der Möglichkeiten, mit einem deutlich leichteren, kleineren System unterwegs zu sein. Und die Objektive sind natürlich viel kleiner als ein Objektiv mit Blende 1.2 im Kleinbildsegment. Aber verglichen mit den 1.8er Objektiven derselben Brennweite im Mikrofotograf sind sie halt relativ groß und schwer. Und insofern, wenn man der typische Reisefotograf ist, kann man sehr wahrscheinlich mit dem Kompromiss aus 1.8 auch sehr gut leben.
Ja, gut. Lassen wir das jetzt so stehen. Prima. Danke, Frank. Ich glaube, da gibt es noch so eine kleine Ergänzung. Ne? Wer so nach Micro Four Thirds Objektiven gerade sucht und nach ihren technischen Daten und so weiter, da hat jemand sich Mühe gemacht. Da hat jemand ein echtes Fleißprojekt betrieben. Mhm. Mhm. Auf Englisch, glaube ich, sagt man Labor of Love dazu.
Ehrlich? Ja, okay, das kann sein. Ja, da hat jemand eine Datenbank gestrickt. Mhm. Und zwar, ich will nicht sagen über alle Micro Four Thirds Objektive, aber so ziemlich alles habe ich den Eindruck, wenn ich da so drauf gucke. Ist eine Webseite, wo ihr alle technischen Daten von MFT-Objektiven anschauen könnt. Es gibt auch Beispielbilder auf der Seite. Die Seite ist auch schön aufgemacht. Wir verlinken euch das mal hier in den Shownotes. Das Projekt heißt mftobjektive.de. Für alle die, die sagen, ich möchte mir was angucken, ich möchte sehen, wie sehen die Objektive aus, was können die, was haben die an technischen Spezifikationen. Klickt doch mal rüber, da findet ihr eigentlich alles, was ihr wissen wollt. Oder auch nicht.
Und das ist MFT, jetzt nicht Olympus-Objektiv, sondern MFT, also alles, was an Micro Four Thirds anschließbar ist.
Richtig, ich habe hier mal rübergeklickt, kurz vor der Sendung, da sehe ich, dass das Objektiv, was ganz oben steht und wohl so ziemlich zum Schluss eingepflegt wurde, zum Beispiel das Laowa 7,5 ist, also da gibt's alles. Da gibt's ein Meike 50mm F2, ich tippe mal, da hat der Dieter auch noch nicht von gehört, von Meike.
Wenig.
Meike gibt es hier, ganz viele Meike-Objektive.
Ich kenne Meike, aber die machen Würstchen.
Ja, und dann gibt es Seven Artisans, 35mm F2, also es gibt einen bunten Strauß an Micro Four Thirds. Da könnt ihr mal rüber gucken.
Ja, ist eine schöne Übersicht, sehr gut. Ja. So, ich denke, damit schließen wir für heute mal den Neuigkeiten- und Nachrichtenblock ab, weil schließlich ist Weihnachten.
Ja.
Und ja, wir beide rutschen ja jetzt auch so ein bisschen rein ins Gemütliche.
Ja,
und wenn das Bier bald alle ist. Klingen lassen des Jahres und so weiter und so weiter. Wie das Bier ist alles, das kann doch nicht sein, oder dass wir Nachschub haben irgendwo.
Ja, aber im Kühlschrank, da muss ich erst hinlaufen.
Ja, gut.
Du weißt ja, es wird hier warm, wenn das hier steht.
Ja, und warm.
Ich arbeite mich hier warm beim Podcasten.
Ja, ich auch.
Ja,
du magst es kaum glauben, aber
ja,
auch
doch, hier doch, ist warm. Doch.
Ja. Ach ja, gut. Was können wir denn noch Nettes? Ach so, hier, mir fällt noch was ein. Nachtrag zu einer unserer älteren Folgen. Fällt mir
okay.
Wir haben mal berichtet, du erinnerst dich, als das mit dem Drohnenfieber so losging, ne, wo jeder sich eine Fotodrohne gekauft hat und erste Flugversuche machte und so.
Ja.
Da haben sich ja durchaus schon Sicherheitskräfte Gedanken dazu gemacht, wie sie dieser Drohnenflut am Himmel vielleicht irgendwann mal Herr werden müssen.
Ja, ich weiß.
Und da hatten die Niederländer ein ganz schlaues Projekt.
Genau, die haben doch damals mit Adlern in der Turnhalle trainiert.
Ja, wie sich jetzt rausgestellt hat, waren die Adler ja nur die pressewirksamsten Vögel. Also es ging um Greifvögel allgemein, die sie versucht haben zu trainieren, um Drohnen aus dem Himmel zu holen, notfalls. Die Adler sind halt schön groß und sehen im Bild gut aus. Deswegen haben sie die immer vorgeführt.
Ja.
Und deswegen heißt die Überschrift bei uns auch hier Adler als Drohnenfänger. Dann doch nicht. Mhm. Also wir haben in Folge 37, im Februar 2016 war das.
Okay.
Hört. Haben wir schon darüber berichtet, dass die dort die Beamten Greifvögel trainieren, um Drohnen einzufangen.
Richtig.
Und das Programm ist jetzt beendet worden.
Warum?
Ja, das hat mit den Vögeln dann doch nicht so richtig geklappt, wie sie sich das gedacht haben. Es war halt ein Versuch, aber es hat sich jetzt nach 2 Jahren rausgestellt, also fast 2 Jahre, dass das Training der Vögel zu lange dauert, bis die fit sind und einsatzbereit und wissen, was sie machen sollen auf Kommando.
Ja.
dann waren wohl einige Vögel nicht so richtig motiviert. Also mit anderen Worten, das funktionierte unzuverlässig, das System.
Ach so.
Ja, ja, vielleicht hast du als Greifvogel nicht jeden Tag gleich viel Lust, auf so ein summendes, brummendes Ding raufzuspringen. Keine Ahnung, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass man auch mal sagt, nee, da sieht nicht vogelig genug aus, da will ich nichts mit zu tun haben. Sieht auch nicht aus wie eine Maus. Also ich lass das mal. Also die Vögel haben nicht so durchgezogen, wie sie hätten sollen, nach Vorstellung der Leute, die das Programm gestartet haben.
Ja.
Und jetzt das Schlimmste bei der ganzen Geschichte, es hat sich halt rausgestellt, was wir beide damals, glaube ich, schon geahnt haben und nachgefragt hatten.
Ja, ja,
ich
erinnere mich. Ja.
Beim Zugreifen mit ihren Klauen haben sich die Vögel dann doch an den drehenden Rotoren mal verletzt und das will man den Tieren natürlich nicht weiter zumuten, dass sie sich bei der Arbeit verletzen, das geht gar nicht. Also insofern ist das Programm eingestellt.
Okay, also ich kann dazu nur so viel sagen, die Bachforellen auf Island, die waren zuverlässiger. Die haben nämlich meine Drohne direkt, du weißt schon,
besiedelt.
Genau, die haben gesagt, okay, komm, da kennen wir keinen Freund und keinen Feind. Die Bries, die holen wir aus der Luft.
Ja.
Am Wasserfall.
Da frag ich mich, Mann, ja, ne? Wer hat die Bachforellen da trainiert?
Genau, genau. Das habe ich mich auch gefragt.
So viel Zeit. Na gut, aber
die Isländer, die haben eine Menge Zeit, ist ja dunkel jetzt. So.
Ja. Gut, dann sind auch weniger Touristen Mist. Dann da wahrscheinlich, oder?
Naja. Ja, ja, man weiß richtig, nicht. Richtig. Ach ja, schön.
Ja, in der dunklen Zeit kann man ja auch gerne mal ein Video gucken.
Ah ja, jetzt ist es wieder soweit.
Ja, hätte ich einen Tipp.
Na?
Wir haben den Kollegen schon öfter erwähnt und ich mag ihn nach wie vor.
Ja, ich ahne schon, um wen es geht. Du meinst mich.
David Frank Fischer, genau, nein. David Duchemin.
Ja.
Ein kanadischer Fotograf, der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Gear is Good, Vision is Better. Zumindest heißt das Motto so. Vielleicht heißt der Kanal Craft and Vision, so rum war es. Genau, der Kanal ist Craft and Vision. Das Motto heißt Gear is Good, Vision is Better. Und der gute David hat wieder zwei Videos rausgebracht, die Folge 73 und 74, die mir sehr gut gefallen haben, weil er sich da äußert, wie man Aufgaben effizient erledigt, also wie man was geschafft bekommt, auf gut Deutsch, und auf der anderen Seite aber, wie man nicht ausbrennt kreativ, falls man sich zu viel zumutet eben.
Das heißt, der David macht jetzt einen auf Business Coach oder was?
Den Eindruck habe ich nicht, nein.
Ach so, okay, ja, da bin ich beruhigt.
Also kann sein, dass er das vielleicht vorhat, aber dann weiß ich nicht.
Und nicht,
ich verrate dir ein großes Geheimnis. Na. David und ich, wir telefonieren nicht jede Woche miteinander und er weiht mich in alle seine Pläne ein. Tut mir leid, so ist es dann doch nicht. Das muss ich immer noch mit dir machen.
Und ich wollte schon fast einen Kräuterbonbon einwerfen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, hau rein.
Ja, gut, dann nutze ich die Gelegenheit, wer sich an mein Rohr, eure Bearbeitung beteiligen möchte, da gibt es das neue Video draußen, schickt mir eure Bearbeitungsversion von meinem Rohr rüber. Mhm. Da würde ich mich super freuen, wenn da noch ein paar mitmachen würden von den Hörern hier.
Ja. Sehr schön. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen was...
Ja, Abspannmusik gibt's ja nicht mehr, ne?
Nee, das machen wir nicht mehr. Hinten legen wir keine Musik mehr drauf. Ich habe die zwei hier griffbereit, also pass mal auf. Ich kann die mal anmachen kurz.
Ah, nur so zum Spaß.
Ja, nur so zum Spaß, genau.
Der alten Zeiten willen.
Ja, die war herrlich immer.
So, wir machen ja haben wir uns darauf verständigt, Rückblick auf die Fotophonie 2017, weil das haben wir in der Folge 100 getan,
ja.
Beim Jubiläum, sondern eher so eine Rückschau auf, was hat dich bewegt.
Genau, und eigentlich wollte ich dich das gerade fragen, um nicht der Erste sein zu müssen, aber ja,
gut, danke, Frank.
Gelaufen.
Das hast du jetzt aber geschickt. Du hast dich um die Musik gekümmert.
Ja.
Das ist ja auch eine Menge wert.
Da hatte ich ja quasi 3 Sekunden Zeit, mich jetzt vorzubereiten.
Ah, richtig, richtig, richtig.
Wahnsinn. Ja, was hat mich bewegt? Also ich bleibe mal im fotografischen Bereich.
Oh, okay.
Es waren ein paar Kameras, die mich begeistert haben.
Ehrlich?
Ja. Zwei davon habe ich mir sogar gekauft. Mhm. Das weißt du ja natürlich logischerweise, weil du warst an dem Entscheidungsfindungsprozess und auch an der Ausführung beteiligt. Aber ich möchte hier nochmal erwähnen, für mich war im Jahr 2017 die OMD EM1 Mark II ein großes Ding. So groß, dass ich dafür persönlich sehr viel Geld auf den Tisch gelegt habe.
Ja, und in der Tat, du hast ja zwei Stück davon gekauft.
Auf den Schlag, genau, ja. Mhm. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil für mich die Kamera vieles aus dem OMD-Segment eben in einer Kamera vereinigt, was ich gerne haben möchte, in einem Gehäuse. Sie hat nämlich die Videofunktionalitäten aus der EM5 Mark II übernommen und nochmal stark ausgebaut. Mhm. Ja, hat den Klappbildschirm dazu bekommen, der zur Seite raus dafür geklappt, was eben bei Videofilmen wichtig ist, vor allem, dass man ihn nach vorne drehen kann und sich auch selber sieht, falls man vor der Kamera steht und so weiter. Solche Sachen waren es im Videobereich, wo ich gesagt habe, ja, das ist cool, dass das in ein Gehäuse gewandert ist. Und natürlich trotzdem die professionelle Auslegung der Fotofunktion für Standbilder, die ja auch mit wahnsinnig vielen Bildern pro Sekunde, etwas höhere Auflösung, noch besserer Signalverarbeitung und was sie alles so mitbringt als Weiterentwicklung der EM1 Mark I. Ja. Das ist super. Plus der neue Autofokus, der ist wirklich ein Hammer. Ich hatte die Kamera ja vorher auch mal getestet. Ich habe das ja nicht blind gekauft und gesagt, ja, neues Ding, also kaufe ich zwei, sondern ich wusste ja,
ja schon klar,
durchaus probieren, dass sie gut ist und für mich eben meine Anwendung alle abdeckt. Und ich habe bisher eben immer zwei verschiedene Kameras in meiner Fototasche gehabt, oft. Und habe bemerkt, dass mit dem Umgreifen ist für mich nicht so einfach, weil die Knöpfe sind dann doch woanders. Statt auf Play drücke ich dann an der anderen Kamera auf den Infoknopf, weil der jetzt an der Stelle ist und was weiß ich. Mhm. Das fand ich lange Zeit jetzt unbefriedigend an meinem Setup, weil ich hatte eine EM1 Mark I und eine OM5 Mark II häufig in der Tasche. Und das hat mir nicht gefallen mit dem Hin und Her immer. Und jetzt werde ich diese beiden Kameras eben, die älteren Modelle, in Rente schicken. Eine habe ich schon privat verkauft an jemand, der sich freut, dass er die jetzt übernehmen konnte. Okay. Die andere steht eigentlich auch zum Verkauf. Ich war nur bisher noch nicht zeitlich in der Lage, die zu annoncieren. Und jetzt habe ich zwei OMD Mark II. Das heißt, der Body ist gleich. Ich habe mir einen Batteriegriff mal gekauft, um auszuprobieren, ob ich den länger benutze. Und habe festgestellt, dadurch, dass der neue Griff so schön ausgeformt ist, komme ich auch gut ohne den Batteriegriff oft aus. Was wieder Platz spart in der Tasche und Gewicht. Mhm. Ich habe ihn zwar mitgekauft, er liegt jetzt auch griffbereit da, falls ich ihn doch mal brauche, aber tatsächlich komme ich bei der OMD EM1 Mark II öfter ohne Batteriegriff aus als bei der Mark I. Ja, und vor allem war für mich wichtig das neue Akkuformat. Ja. Also die größeren Akkus mit mehr Kapazität haben für mich dazu geführt, dass ich meistens am Tag den Akku nicht mal wechseln muss. Ich kann einen ganzen Tag fotografieren, ohne den Akku zu wechseln. Mhm. Das ist für mich ein großer Schritt nach vorne. Und eben auf zwei Bodies beides mal dieselbe Kamera, damit eben dieselben Akkus in beide Kameras reingehen. Ich will nicht zwei verschiedene Akkusorten dann auch noch in der Tasche spazieren tragen, das macht für mich keinen Sinn. Deswegen habe ich zum Beispiel bis jetzt keine Pen F, weil die ist zwar noch schön klein, aber dann müsste ich die alte Akkusorte weiter vorhalten. Das wollte ich mir nicht unbedingt weitergeben.
Muss man dazu sagen, bei mir ist ja genau der gegenteilige Fall.
Ja.
Ich habe eine EM1 Mark II und eine Pen F dazu.
Ja, ich weiß.
Und ich habe die alten auch noch, also alles andere aus dem System, aber man weiß ja, wie es ist, dann benutzt man das kaum noch. Die Pen F ist ja gar nicht so viel kleiner wie die EM1 Mark II. Das täuscht ja immer so ein bisschen. Alle glauben ja, dass sie so unfassbar viel kleiner sei, aber das ist ja gar nicht so. Sie ist fast genauso groß. Mhm. Und besonders, wenn man sich die Akka-Swiss-Schiene mit diesem kleinen Griffwulst montiert, die man eigentlich haben möchte. Sie macht die Form ein bisschen kaputt, aber damit man sie besser halten kann, ist sie quasi genauso groß. Mhm. Bei mir ist es ja nur so, dass ich eine Pen F habe und die EM1 Mark II, weil ich die EM1 Mark II wirklich als Arbeitspferd benutze und deswegen ist auch bei mir der Batteriegriff dran, das weißt du ja auch. Die ist bei mir wirklich, ich will nicht sagen zum Nägel in die Wand schlagen, das System benutze ich ja schon lange nicht mehr, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn schlimme Bedingungen sind, wenn sie viel leisten muss, wenn ich weiß, ich mache unfassbar viele Fotos, möchte den Akku in keinem Fall wechseln müssen und so weiter, dann nehme ich die. Einmal, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann halt gerne durchaus auch weiterhin die Pen F. Aber du bist auf alle Fälle, höre ich daraus, mit der Entscheidung im Reinen und zufrieden.
Absolut, ja. Kann ich so sagen.
Schön, schön.
Also wenn sich jetzt nicht noch rausstellt, dass sie irgendeinen Serienfehler haben und jetzt demnächst reihenweise ausfallen, dann bin ich zufrieden.
Okay.
Wir gehen mal davon aus, dass sie weiterhin funktionieren und brav ihren Dienst verrichten. Dann ist alles Bene, alles so gelaufen, wie ich mir das...
Darauf setze ich auch ganz deutlich.
Ja, ja, wäre ja auch schlimm. So, dann gibt's aber noch eine andere Kamera, die mich auch beeindruckt hat. Also sagen wir mal so, die Firma dahinter hat mich mit dieser Kamera beeindruckt. Vielleicht muss ich so rumformulieren.
Okay.
Und dabei geht's um die Nikon D850.
Bitte?
Ja, also ich habe keine Ambitionen, ins Kleinbildsegment einzusteigen.
Ja.
Ja, aktuell kann ich das verneinen. Aber wenn, dann wäre es die geworden. Weil ich muss sagen, da hat Nikon mal richtig was rausgehauen an der Stelle. Das hat mich wirklich überrascht. Mhm. Und eben, ich finde es beeindruckend, was man alles in eine moderne DSLR doch dann noch alles einbauen kann, wenn man erstmal will. Mhm. Und irgendwie, gut, wir können jetzt davon halten, was wir wollen. Bei der Firma Nikon schien es im letzten Jahr so zu sein, dass sie wohl wollen mussten, um nochmal so einen Kontrapunkt eben zu setzen und so ein Signal so, hey, wir sind noch da und wir können noch was und so weiter. Ja, man hatte mit so einigen Eskapaden ja den Eindruck, da geht's in die falsche Richtung leider.
Den Bach runter, ja.
Das wäre sehr schade gewesen. Und deswegen muss ich sagen, die 850 war genau das richtige Signal an der Stelle. Hat mich sehr beeindruckt. Ist eine ganz tolle Kamera. Super gebaut. Wahnsinnig coole Features mit an Bord. So soll das aussehen in meinen Augen.
Ja, sehr schön. Soll ich mal was sagen zum Kamerathema?
Vielleicht? Gerne, wenn du auch eins hast.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein fotografisches Thema.
Ja.
Neben der Tatsache EM1 Mark II und so weiter, da seid ihr Dieter jetzt schon alles hier abgerockt und auch neue Objektive, die ich so im Zugriff hatte. Ich hatte auch das Laowa, kann ich nochmal ganz offen sagen, überrascht und begeistert. Mhm. Von den 1,2er Brennweiten habe ich gerade schon mal geschwärmt. Aber was mir viel Spaß gemacht hat in der zweiten Jahreshälfte, ist die TTV gewesen.
Ja, stimmt. Richtig. 360 Grad Kamera, klein, schlank, ja. Immer dabei.
Richtig, also und natürlich kann man jetzt sagen, ich habe die tatsächlich nicht zum ernsthaften Fotografieren benutzt, aber um mal schnell einen Clip zu machen oder aber auch um mal schnell einen 360-Grad-Foto zu machen und es direkt so, also 360-Grad-Ansicht in die sozialen Medien posten zu können, hat mir das Ding viel Freude bereitet, kann ich ganz offen sagen. Ich habe da eine Menge Spaß mit gehabt.
Ja, ich auch.
Ja, ist deine wieder da eigentlich? Du hast sie ja mal getauscht.
Nein, noch nicht. Nee.
Okay.
Ist noch in der Abwicklung, die ganze Geschichte.
Okay, verstehe.
Aber
okay.
Mir hat sie auch so viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe sie nicht einfach nur schnöde zurückgegeben und gesagt, bäh.
Ja,
sondern
verstanden.
Ich will die einfach nur in guter Qualität wiederbekommen gerne.
Dann ja, verstanden.
Ist alles
verstanden.
Gut. So, aber richtig. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja gut, wenn wir dabei sind, wo haben wir die eingesetzt auf unseren Reisen? Also ich habe ja zwei Reisen mit dir zusammen gemacht zum Beispiel. Also du hast viel mehr in dem Jahr gemacht, aber zwei, wo ich dabei war, Toskana und Mallorca, da hatte ich die ja dabei und habe die da auch eingesetzt, die TTV. Und auch diese beiden Reisen gehören natürlich wieder zu meinen Highlights im letzten Jahr. Genau.
Entschuldigung mal, wir haben doch
der die Besuch Highlights der Fotofestivals.
Im Vorfeld. Also, warte mal, jetzt hier stimmt doch was nicht. Wir haben doch die Highlights im Vorfeld abgestimmt miteinander. Jetzt kommst du hier mit Reisen um die Ecke und die stehen hier bei mir auf dem Zettel.
Ja, ich habe ja nicht alle deine Reisen begleitet. Natürlich hast du welche gemacht, wo ich nicht dabei war. Die werden für dich natürlich Highlights gewesen sein, weil ich nicht dabei war.
Vielleicht. Nee, so. Da hatte ich jetzt was ganz anderes auf dem Schirm hier.
Ja.
Bei mir steht als oberster Punkt hier Toskana auf meinem Zettel.
Ja, ja,
unbedingt. Das ist doch nicht zu fassen hier. So, wie kommt er jetzt auf die Idee hier zu sagen, die Reisen?
Ja, komm, du hast mich eben ins kalte Wasser geworfen. Jetzt bin ich vorgeprescht.
Was ist da los, aber doch?
Ja, dann erzähl mal.
Ich will nicht von allen Reisen erzählen, weil wir das in der Fotophonie lang und breit getan haben,
glaube ich. Es geht ja hier um die Highlights des Jahres.
Genau. Und es waren alle Reisen auf ihre Art und Weise schön, egal ob jetzt Mallorca, Shanghai oder auch Island. Aber jetzt kommt's. Toskana habe ich in ganz besonders guter Erinnerung. Ich habe da auch schon anderen von vorgeschwärmt. Ich versuche das mal in Worte zu fassen, warum das so gewesen ist. Das hing nicht damit zusammen, dass ich krank war. Das hing nicht damit zusammen, dass ich mit Dieter ein Doppelzimmer geteilt habe. Und es hing auch nicht ausschließlich mit den Teilnehmern zusammen, obwohl die auch einen großen Anteil daran hatten. Mhm. Es hing, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass die Reise so anders war als alle anderen Reisen, die wir so zu machen als Fotoreisen. Mhm. Weil normalerweise buchen wir ein Hotel. Da bist du halt zum Schlafen mal einmal schnell. Ansonsten an der Bar mal abends.
Und hoffentlich zum Frühstück Duschen. Schnell.
Und zum Duschen, genau. Und tagsüber kommt irgendjemand, macht das Bett mal einmal neu, fegt einmal durch und dann war's das.
Mhm.
In der Toskana war es ja tatsächlich so, dass wir uns in dieser relativ großen alten Villa selbst versorgt haben, zumindest mal zum Frühstück immer, und dreimal das Abendessen gemacht haben. Und ich glaube, die Reise hat auch von der Gemeinschaft gelebt, die da zusammen was gemacht hat. Da gab es vielleicht auch ein oder zwei, die haben weniger dazu beigetragen. Aber ich fand so insgesamt, wie das funktioniert hat, trotzdem ganz witzig.
Mhm.
Nicht, weil ich gerne für alle Rührei mache.
Ja, das war aber ein Highlight, das Rührei. Das
aber jetzt muss ich ganz klar sagen, dafür habe ich auch nicht ein einziges Mal den Tisch gedeckt.
Ja.
Habe ich ja nicht einen Handschlag dran verwendet. Und ich habe auch nicht viel mehr als mein eigenes Geschirr in den Geschirrspüler bringen müssen, weil es dann doch irgendwie erledigt wurde.
Mhm.
Und ich fand den Zusammenhalt der gesamten Gruppe insgesamt über alles, wie gesagt, mit ein, zwei Ausnahmen, die du dann immer hat bei so Veranstaltungen, doch, ich will nicht sagen sensationell, aber trotzdem Gewinn bringt, so für mich. Also nicht monetär, sondern einfach so, das war halt eine gute Reise. Wir waren eine ganz gute Gruppe, fand ich. Es waren nette Leute dabei, es war witzig in aller Regel. Wir haben fotografisch auch tolle Sachen gemacht, keine Frage. Und es war eben auch so von der Unterkunft hier ganz gut. Wir haben geiles Wetter gehabt, das spielt auch eine große Rolle. Zweimal grillen war geil, auch wenn das Grillen am Zweifel dann an drei Personen oder vier hängen geblieben ist, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, ich glaube, Dieter und ich sind uns einig, dafür haben wir auch am Tisch dann wenig getan, nachdem das Steak fertig war. Und ich habe es ja, glaube ich, zu dir auch schon mal gesagt, ich habe den Geschirrspüler nicht einmal ausgeräumt. Und der musste häufig ausgeräumt werden bei 18 Mann.
Ich weiß.
Ja, genau. Und ich glaube, der Thomas wird sich auch daran erinnern.
Ja.
So, schöne Grüße. Aber so insgesamt fand ich das eins meiner Reise-Highlights einfach, weil es so ganz gut war. Und ich habe den Teil nur benebelt mitbekommen, weil ich habe dann währenddessen Penicillin eingeschluckt und all so ein Krempel. Aber trotzdem fand ich das sehr schön in der Toskana. Ich war überrascht.
Ja, kann ich unangefochten unterstreichen. Ich fand die auch sehr schön, die Reise. Auch das Grillen, was wir da hingezaubert haben mit den
Limoncello war auch cool, ne?
Ja, Limoncello. Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Also da musst du jetzt ganz tapfer sein, Frank. Na? Die lustigsten Momente sind eigentlich dann gewesen, als du im Bett warst. Gut, du musstest halt leider auch früh ins Bett mit deiner Erkrankung, aber...
Entschuldige mal.
Immer wenn du weg
auch,
warst...
Wie kann man auch zu viert 3 Flaschen Limoncello leer saufen?
Was? Der Limoncello in Strömen? Ja, Entschuldigung, also das war halt einfach so. Da kannst du da jeden fragen.
Ja, der musste halt weg, ich weiß.
Ja, das stimmt. Geworden. Der wäre ja sonst am nächsten Tag nicht mehr zu gebrauchen gewesen.
Richtig.
Selbst schuld.
So, nee, aber das hat mir doch auch ganz gut gefallen, ja.
Ja, fand ich auch. Also auch das Anwesen fand ich cool. Also ich bin da ja öfter mal auch ein bisschen einfach nur spazieren gegangen um das Haus rum.
Ja,
das große Haus
auch und den Pool. Die Aussicht vom Pool ist doch der mega Hammer gewesen,
Hammer, oder nicht?
Also genau. Da nach Siena zu gucken, von diesem Hügel, war einfach irre, fand ich.
So. Genau, und vor allem, wenn du erstmal im Wasser drin warst und dann vom Pool aus rüber geguckt hast, das war sensationell.
Willst du wieder piepsen in dieser Folge? Dann sage ich jetzt das Wort nochmal. So. Und zwar nicht, dass wir die 3 Buchstaben, sondern das andere.
Ja, ja.
Ja. Wo wir beim Thema Reisen sind, es gab auch Dinge, die ein bisschen unerfreulicher waren. Mhm. Das ist jetzt so ein ganzes Konsortium, was sich alles um dasselbe Thema dreht. Ich glaube, das Thema hatte Dieter eigentlich auf der Spur. Aber das Thema, worum es geht, das hat dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel in diesem Jahr nicht in die USA gereist bin. Mhm. Das hatte 2 Gründe. Das hatte den Grund, den viele kennen. Da ist im Moment jemand an der Macht, der nicht meinem politischen Einstellung entspricht und eine Perücke trägt. Ihr wisst schon, wen ich meine. Und ich habe mir Ende letzten Jahr auch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob man überhaupt da hinreisen kann, guten Gewissens oder nicht, oder ob das einfach auch gegen eigene Moralvorstellungen verstößt. Und dann kam quasi die andere Pleite im wahrsten Sinne des Wortes dazu, die dann dafür gesorgt hat, dass es auch wirklich nicht mehr ging.
Mhm. So,
ja. Ich glaube, die steht auf deinem Zettel, ne?
Ja, also du sprichst einmal von dem politischen System in den USA und zum anderen eben die Firmenpleite bei Air Berlin, also der Fluggesellschaft. Ja, das sind natürlich 2 Sachen, die fällt mir schwer unter Highlights einzusortieren, aber es sind Themen, die uns bewegt haben, wenn wir es mal so.
Ja, also mich hat es massiv geärgert, dass ich hätte auch Hillary nicht toll gefunden, um das mal gleich dazu zu sagen.
Ja.
Aber mich hat es massiv geärgert, nicht vernünftig in die USA reisen zu können, einfach aus eigener Überzeugung heraus. Und dann hinterher habe ich den Tritt ins Schienbein bekommen von den Kollegen von der Air Berlin. Und da tut mir jeder einzelne Mitarbeiter in dem Unternehmen leid, der auf der Straße sitzt und jetzt von der Insolvenz betroffen ist. Mhm. Aber meine Voucher für Business Class Langstreckenflüge sind halt auch verfallen, leider. Und dazu 300.000 Meilen, das ist irgendwie alles insgesamt kein schöner Zustand.
Ja, ist unangenehm für dich.
Ja.
Aber immer noch besser als irgendwo in einem Urlaubsland stehen und nicht mehr nach Hause kommen.
Auch ganz übel.
Das sind ganz üble Situationen.
Ja.
Deswegen habe ich ja auch deine Weitsicht sehr zu schätzen gewusst. Du hast ja schon sehr, sehr früh gesagt, wir buchen nichts mehr mit Air Berlin, keine Flüge mehr. Ja. Auch für die Fotoreisen nicht, weil einfach unklar war und du schon zum recht frühen Zeitpunkt davor gewarnt hast. Wie ist es dann? Fliegen die überhaupt noch? Wird man mit nach Hause genommen oder nicht? Und so einen Stress muss man sich ja nicht antun. Auch wenn es aus finanziellen Gründen meistens ja das günstigste Angebot gewesen wäre und auch von den Flugzeiten angenehmer und was weiß ich nicht, was alles.
Absolut, auch vom Sitzen her besser als bei EasyJet und so weiter, alles das. Man muss dazu sagen, vielleicht nicht, dass ich zur Pleite der Airline beigetragen habe, weil wir nicht mehr gebucht haben. Nein, den Schuh ziehe ich mir natürlich nicht an. So, ne? Der passt mir auch nicht. Aber in der Tat, ich habe das tatsächlich relativ früh geahnt und umso doofer, nicht noch Meilen eingesetzt zu haben. Aber so what, was soll's, ist halt jetzt so.
Ja gut, mit den Meilen nicht eingelöst haben, rechts, da können wir beide uns vor die Stirn schlagen mit der flachen Hand, dass wir so doof. Wir haben es kommen sehen und waren trotzdem nicht schlau genug. Das rechtzeitig zu machen. Ich sitze auf einem Zehntel der Meilen wie du, trotzdem bin ich sauer darüber. So. Ne? Ärgerlich ist es in jedem Fall, dass sie verfahren. Aber ehrlich gesagt, komm, scheiß drauf. Das ist für mich ein ganz geringes Problem. Ich persönlich habe ja auch mal so eine Firmengeschichte mitgemacht, wo es um eine Betriebsschließung ging und wie man sich dann so fühlt als Mitarbeiter. Und ich habe ein ganz großes Herz für die Kollegen bei Air Berlin, die jetzt gerade über die Feiertage nicht wissen, wie es weitergeht. Mit sich selbst und ihrer beruflichen Zukunft.
Ja.
Ist ein ganz mieses Gefühl, kann ich sagen. Und ihr habt alle mein Mitgefühl. Ich muss gerade ein bisschen schlucken und aufpassen, was ich sage. Weil ihr könnt da nichts für, dass ihr jetzt da so dumm dasteht, sondern das haben andere Leute ganz weit oben verbockt. Und das finde ich nicht gut, wie das gelaufen ist. Und dass da auch noch, ich sag mal, Gelder reingeflossen sind von uns allen. wo ich nicht weiß, ob das eine gute Idee war und was weiß ich. Also die ganze Air Berlin-Nummer riecht für mich im Moment etwas. Ich verfolge das Thema jetzt nicht so aufmerksam, dass ich da der Fachmann dafür bin. Ich bin auch kein Wirtschaftsjournalist, aber ich habe da so meine Zweifel, ob das alles so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Und dass Leute auf der Straße stehen und an Weihnachten nicht wissen, wie sie sich und ihre Familien durchbringen sollen, das ist ganz mies. Wenigstens da hätte ich mehr Klarheit und Hilfe mir gewünscht. Und zwar auch von unserer Regierung, von unserer Bundesregierung, dass sie sich mehr für die Leute einsetzt und nicht für die Firma. Weil letztendlich baden es immer die ganz unten in der Kette aus und das ist Mist.
So, jetzt möchte ich noch mal was sagen. Ich bedauere auch jeden der Mitarbeiter. Ich bin immer sehr gern mit euch geflogen, wenn ihr mich mitgenommen habt. Ihr erinnert euch an das Island-Desaster. Ich habe noch 60 Euro Guthaben bei euch über den Insolvenzverwalter mitgeteilt. Das spende ich, habe ich dem Insolvenzverwalter schon mitgeteilt. Ich möchte keine Ansprüche gegen die Firma erheben, weil es einfach Quatsch ist. Ich wollte die 60 Euro nicht, ich wollte vernünftig behandelt werden. Mhm. Das ist damals schlecht gelaufen, aber sonst bin ich sehr gern mit euch geflogen. Ja, unfassbar viele Flugsegmente. Ich glaube, über 200, ich habe mal nachgeguckt, Flugsegmente mit euch. Das war immer wunderbar. Und nicht nur wegen dem Schokoladenherz. Ich habe die Falte natürlich ein bisschen mehr verfolgt, auch über die Tatsache, dass ich im Moment auf der Suche bin, mit wem fliege ich zukünftig, die vielen Strecken, die so zu fliegen sind. Und in Wahrheit ist es ja so, dass die Etihad sich offen gestanden einfach nur verzockt hat. Mhm. Die haben einfach auf zwei Pferde gesetzt, die man vielleicht nicht hätte so finanzieren sollen, nämlich die Alitalia und die Air Berlin. Oder aber, wenn man das schon so macht, dann hätte man vielleicht strukturell an den Dingen arbeiten müssen. Dann die Etihad ist ja nun auch keine so richtig privatwirtschaftlich aufgestellte Gesellschaft, sondern die gehört den Emiraten. Und dann ist der Ölpreis in den Keller gegangen, das Geld wurde knapp und mittlerweile ist die Etihad von vielen Vielfliegern verschmäht, weil sie einfach so ganz schlechte Bedingungen in den First- und Business-Class bietet. Also ich bin erstaunt, wie so eine geile Fluggesellschaft wie die Etihad sich sowas rausnehmen kann. Und weil eben das Geld knapp ist, hat man euch den Geldhahn zugedreht und das ist eine Sauerei. Und die Tatsache, dass man kurz vorher, nämlich Anfang des Jahres, noch bei euch auf dem CEO-Posten einen Lufthansa-Vorstandsmitarbeiter installiert hat, hat so ein ganz kleines bisschen Geschmäckle für mich ganz persönlich, aber keine Ahnung, was hinter den Kulissen alles gelaufen ist. So, ihr alle, die da gearbeitet haben, alle Stewardessen, Bodenpersonal und alle, die dazugehören, Piloten und so weiter, ihr tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Ich habe jetzt gerade diese Woche gelesen, dass die Eurowings euch zu ganz guten Konditionen mit kurzem Vorlauf einstellt anscheinend, um die Lücken, die Air Berlin gelassen hat, zu schließen.
Weißt du da was Neueres? Weil das Letzte, was ich gehört habe, waren Berichte, so zum 50% des ursprünglichen Gehalts würde man übernommen werden.
Da ist ein Tarifvertrag geschlossen worden Anfang der Woche.
Ah, okay, sehr gut.
Und es gibt einen verkürzten Einstellungsprozess. Man wird bezahlt nach Berufserfahrung und nicht als Neueinsteiger. Mhm. Das wird den allermeisten Mitarbeitern helfen. Und das freut mich erstmal, dass es überhaupt eine Perspektive gibt. Und die Niki-Geschichte ist ja auch noch nicht hundertprozentig ausgestanden. Insofern mal gucken, wie es am europäischen Flugmarkt weitergeht. Mhm. Ja, in jedem Fall trotzdem an alle, die irgendwie betroffen sind und auch noch keine Perspektive haben, die wir haben. Trotzdem frohe Weihnachten an alle. Ja. Wir hoffen, es ergibt sich was für euch. Ja. Und der Flugmarkt in Europa wird sich schon irgendwie anderweitig regulieren, sodass auch Kunden wieder irgendwie zufrieden sind,
hoffentlich. Ich hörte sogar davon, dass geprüft wird, ob nicht ein sogenannter Betriebsübergang da gerade stattfindet, weil die Maschinen werden ja übernommen und die Linien werden weitergeführt. Dann müsste eigentlich auch das Personal mit übernommen werden. Das nennt sich in Deutschland Betriebsübergang. Das wäre, glaube ich, für alle Mitarbeiter eine sehr gute Lösung, zumindest eine sehr gute Verhandlungsbasis dann an der Stelle. Und da drücke ich ganz herzlich alle Daumen, dass das positiv beurteilt wird, dass da ein Betriebsübergang stattfindet. Das wäre nämlich echt gut für alle Mitarbeiter. So, ich drücke euch auch die Daumen und wünsche euch natürlich trotz allem auch wundervolle Weihnachtstage mit euren Lieben. Und ich hoffe, dass ihr bald wieder klar seht und alles für euch himmelblau wird, um es mal so zu sagen.
Jo. So, hast du noch was Schönes auf deiner Liste da?
Ich habe noch was Schönes, ja.
Ah, oh, komm.
Ich habe beobachtet, wir sind dann wieder im fotografischen Bereich jetzt wieder.
Ah, okay.
Ich habe beobachtet, dass das spiegellose Fotografieren sich professionalisiert hat in 2017. Ne, lange Zeit wurde das ja abgetan als Spielkram, viel zu kleine Systeme meistens, Sensor her. Ja. Und überhaupt eine Kamera, die keinen optischen Sucher hat, das kann ja nichts taugen. Was man alles sich so anhören musste, als Spinner, der spiegellos unterwegs sein wollte und gedacht hat, für mich ist das cool. Ja. So, ja, ist doch so, oder?
Ja, Spinner klingt aber total cool, ja. Naja. Ist man manchmal behandelt worden, ich weiß. Gut.
Und jetzt muss man mal einfach sagen, schauen wir uns mal das Jahr 2017 an, was haben wir da gesehen? Was ist an Kameras erschienen und von wem? Ja, also Sony hat sowas wie die A9 gebracht, was eine sehr bemerkenswerte Kamera ist, wie ich finde. allein von der Bildfolgezahl, die das Ding abfeuern kann, mit einem Kleinbild großen Sensor, aber hat keinen Spiegel. Und auch sonst Autofokus-Probleme hat Sony komplett in den Griff bekommen, was das angeht und. Also richtig tolle Kamera. Dann für Leute, die nicht so Sportfotografie-affin sind, sondern vielleicht eher im, ich sag mal, Model-Business oder Landschaftsfotografie, irgendwas in der Richtung. Die Hasselblad X1D, eine Mittelformat-Kamera ohne Spiegel jetzt.
Jo.
Ja, also da glaube ich, zweifelt niemand an der Bildqualität, die dabei rauskommt. Dafür fotografiert man mit der Kamera etwas gemütlicher, in Anführungszeichen, ja, bewusster, vielleicht auch intensiver. Also es gibt Leute, die dieser Kamera schon auch wieder magische Fähigkeiten nachsprechen, was das Thema Emotionen einfangen angeht und so weiter.
Ja.
Auf jeden Fall eine hochprofessionelle Kamera, eben spiegellos. Dann fällt mir spontan ein die Fuji GFX.
Also
die
50
GFX, glaube ich, heißt sie.
Ja,
die haben wir ja auf der Fotokina schon mal kurz in der Hand haben dürfen und die Neuvorstellung dort erlebt, wo viele überrascht waren, dass Fuji im Bereich Mittelformatkameras auch was plötzlich macht und dann eben auf spiegelloser Basis.
Ja.
Finde ich phänomenal. Also da tut sich was. Das gefällt mir gut.
Absolut.
Also das Ganze rundet sich immer mehr ab und jeder Topf findet jetzt so langsam aber sicher dort seinen Deckel, wie ich finde.
Ja, sehr schön.
Und auch die elektronischen Sucher werden natürlich entsprechend auch immer besser, höher aufgelöster, verzögerungsfreier, detaillierter in der Darstellung. Ja, also einfach cool.
Ja, auch die Sony Alpha 9, glaube ich, hat ja kein Schwarzbild quasi wenn beim Auslösen. Also du siehst kein Dunkelbild, sondern du siehst ja permanent das Bild.
Mhm.
Insofern, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, um einfach auch wirklich richtig professionellen Spiegelreflexkameras endgültig in den Rang abzulaufen. So. Auch wenn dich auch die Nikon begeistert hat. Ich kann das
absolut
irgendwie nachvollziehen.
Ja.
Ja. Aber so findet halt jeder jetzt das, was er braucht, auch in jedem Segment. Und das ist ja das eigentlich Erfreuliche an dieser ganzen Nummer.
Mhm. Genau. So, jetzt, wo wir so reden, fällt mir noch eine Sache ein, der hat mich vielleicht ein bisschen Unrecht getan.
Oh.
Ja. Ich sehe in letzter Zeit vermehrt wieder auf YouTube Reviews, nennt man das ja, also kurze Beschreibung.
Ja.
Von einem Zusatzgerät für Bildbearbeiter, nämlich das Loop Deck.
Ja.
Wir erinnern uns an diese Spezialtastatur,
ja.
Um Lightroom direkt zu bedienen mit Drehreglern und Tastern und so weiter, die wichtigsten Funktionen schnell aufrufen zu können.
Mhm.
Je mehr ich das jetzt bei den Kollegen auf YouTube tatsächlich in der Benutzung sehe, umso eher bin ich dann doch geneigt, mir das auch nochmal selber anzugucken.
Ach was.
Gut, einige erzählen, dass es hochwertig verarbeitet ist und dann hört man aber im Video, wie das Plastik scheppert, wenn man auf die Knöpfe drückt. Also da mache ich mir nicht zu viel vor. Also hochwertig, naja. Ist mir aber auch egal, wenn das Ding einen guten Dienst leistet und meine Bildbearbeitung so stark beschleunigt, wie es aussieht auf den ersten Blick. Könnte das vielleicht doch nochmal was werden, dass ich mir in 2018 das Loop Deck doch nochmal näher angucke?
Oha, das hätte ich nicht erwartet.
Meine Basiskritik bleibt aber bestehen. Das ist so groß wie eine Tastatur und ich muss es auch noch auf den Schreibtisch stellen zu meiner Tastatur und dem anderen Kram, der da so steht. Das ist nach wie vor das, was mich abhält, so richtig begeistert herumzuspringen und zu sagen, das muss ich mir jetzt nochmal schnell besorgen und selber nochmal näher angucken. Aber immerhin, es ist jetzt auf dem Markt verfügbar. Damals, als wir darüber gesprochen haben, war es eine Ankündigung und wir haben so rein theoretisch darüber unsere Gedanken uns gemacht und jetzt ist es eben kaufbar. Wenn man es bestellt, kommt es 2 Tage später und man kann es dann ausprobieren und vielleicht ist das auch mal eine Anregung für den einen oder anderen, der uns zuhört und jetzt zum ersten Mal davon hört. Loop Deck heißt das Gerät, wird per USB an den Rechner angeschlossen und erleichtert dann die Bedienung von zum Beispiel Lightroom in dem Fall. Dafür ist es speziell konzipiert.
Mhm.
Vielleicht wollt ihr euch das nochmal anschauen. Ich sag mal, für 2018 kann das sehr gut sein, dass ich da nochmal näher hingucke.
Respekt, okay. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, ich habe noch so eins meiner persönlichen Highlights, also aber auch fotografischer Natur.
Okay, bin gespannt.
Ich bin doch überrascht, dass ich es geschafft habe, wieder jede Woche 2 Videos zu veröffentlichen, weil ich habe da zwischendurch mal nicht mit gerechnet. Ich sag's mal ganz offen.
Okay.
Also es gab so Zeiten, wo ich gesagt habe, boah, bitte. So. Nicht, weil ich demotiviert war, sondern weil es durchaus so Momente gab, das ist ja immer das Problem, deswegen produzieren ja du und ich keine Podcasts vor. Hast du so einen vorproduziert und sagen wir mal, wir würden jetzt sagen, wir sehen uns jetzt 4 Wochen nicht und nehmen mal 5 Folgen am Stück auf. Da bist du natürlich in der 6. Woche richtig kacke drauf, wenn du sagst, okay, jetzt müssen wir wieder eine aufnehmen. Oh je. So, also erstens hast du erstmal 4 Wochen Konserve selber gesehen und gehört und dann musst du noch auch wieder produzieren. Und so ähnlich war es manchmal bei mir. Dadurch, dass ich dann viel unterwegs war, hatte ich halt unfassbar viel vorproduziert und schon eingestellt. Und dann sah ich in meine YouTube-Planung und dachte so, oh nee, shit. Mittwoch hast du noch nichts und es war Montag.
Mhm.
Also, ach du liebes bisschen. Bist du am Sonntag von der Reise gekommen, Montag guckst du in das Ding rein, ne? Das, oh, hurra, hurra, am Mittwoch muss das online gehen. So, nicht, dass daraus so Dinge entstanden sind, wie das, worüber wir in der letzten Folge geredet haben. Das war nicht so. Das war ja eine andere Entscheidung. Aber es war so ein paar Mal so kurz davor, dass ich sagte, na gut, was ist eigentlich, wenn an so einem Mittwoch nichts passiert? Schlimmer wäre noch an einem Samstag gewesen. Das hätte ich mich höchstwahrscheinlich nicht getraut, bei irgendwie 170 Folgen Bildbesprechung. Aber es gab so ein paar Mittwoche, wo ich dachte, wie jetzt und was mache ich jetzt? So, und es gibt eine ewig lange Liste von Dingen, die auf der Liste warten quasi an Themen. Aber das ist ja so ähnlich wie bei unserem Podcast auch. Die sind ja nicht, die meisten spreche ich ja nicht so wie auf Mallorca mal eben schnell ohne Skript ein, sondern meistens denke ich 3 Minuten vorher darüber nach, schreibe das runter und gucke, ob es wenigstens halbwegs einen Sinn ergibt. Weil sonst braucht man das Video nicht drehen. Wenn es eh keinem gefällt oder keinen Mehrwert bietet, dann brauche ich es auch nicht machen. Ne? Dann kann es tatsächlich lieber ausfallen. Und da bin ich doch überrascht, dass wir jetzt Ende Dezember haben und es ist nicht ausgefallen. Gut, wir haben noch einen Mittwoch nächste Woche nach Weihnachten. Mhm. Und es gibt keine Sendung dafür vorproduziert im Moment. Status heute. Aber das wird jetzt da auch noch was stattfinden. Aber ja, so ein paar Mal dachte ich, vielleicht wird es heute nichts. Aber dann war es trotzdem jedes Mal so. Und da bin ich doch selber so ein bisschen überrascht, dass ich jedes Mal irgendwie noch den Arsch hochbekommen habe und gesagt habe, jetzt wird noch was gemacht. Es hilft jetzt nichts. Es geht nicht. Kann ich die Community dastehen und sagen, nur weil du, Frank, jetzt gerade so ein kleines bisschen in so einem Loch bist, weil du 4 Wochen nichts produziert hast, dass du jetzt sagst, na gut, dann geht's in der 5. Woche halt einmal nichts. Ist ja auch Quatsch eigentlich.
Hm. Ja, ich bin ganz überrascht über diese Mitteilung, weil das ist jetzt für mich auch ein Insiderwissen, das ich bisher so nicht hatte, weil für mich sah das von, also ich stehe ja nicht ganz außen davor, sondern wir sind ja in engerem Kontakt und für mich sah das immer so aus, als ob du das die ganze Zeit locker so aus der Hand geschüttelt hättest und dass da gar keine Frage jemals im Raum stand, ob das Mittwochs und Samstag ein Video gibt.
Ja, das, also nach außen hin muss, ja, Respekt. Nach außen muss das ja auch so ein bisschen so aussehen.
Ja.
Und ist ja auch logisch, dass es dann so wirken soll, aber tatsächlich war es ein paar Mal so, dass ich dachte, oh, wie soll das jetzt hier, gerade diese Herbstnummer, die hast du ja nun selber zum Teil miterlebt, gerade die war wirklich ein paar Mal, da war es ein paar Mal haarig, also so nach Shanghai und dann krank aus der Toskana, wo ich so dachte, und da gab es natürlich vorproduziertes Zeug, da gab es auch was da nicht gesendet werden konnte, was also jetzt noch vorproduziert liegt, weil ich gesagt habe, okay, das ergibt jetzt gar keinen Sinn, so eine Sendung zu produzieren. Kannst du nicht die Neujahrsansprache am 28. September aussenden? Also kannst du schon, aber ist irgendwie, naja, so, ne? Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja,
doch. Und das ist nur ein Beispiel. Und von daher war es ein paar Mal tatsächlich nicht haarscharf, also es war immer vor Mittwoch fertig. Aber es gab halt Dienstage, wo das noch fertig werden musste.
Mhm. Ja, aber schön, dass du es geschafft hast.
Ja, ich freue mich auch am Ende darüber.
Sehr erfreulich.
Weil ich hatte es mir eigentlich auch ganz fest vorgenommen und ich wäre selber so ein bisschen höchstwahrscheinlich schlechter drauf gewesen, als ich da bei 2, 3 so Drucksituationen war, wenn ich jetzt sagen müsste, 3-mal ist er ausgefallen. Dann hätte ich mich jetzt auch nicht gerade gefreut.
Mhm. Naja. Gut. Ja, ich würde sagen, damit haben wir den Heiligabend im Vorfeld der großen Weihnachtsfeierreihe jetzt ganz gut angefüllt.
Ja.
Mit echten News, mit Meinungen, mit ein bisschen emotionalen Sachen. Ich glaube, man kann sich mit uns ein bisschen die Zeit vertreiben, bis die Geschenke unterm Baum liegen.
Ja. In der Tat, da gehe ich doch mal ganz fest von aus.
Auf jeden Fall würde mir das sehr gefallen, wenn wir das geschafft haben bei euch da draußen.
Ja.
Euch die Vorweihnachtszeit und vielleicht auch über die Weihnachtszeit jetzt noch ein bisschen Spaß zu bereiten. Die eine oder andere Einsicht nahe zu bringen, irgendwas. Ja, wenn ihr euch über uns geärgert habt im Laufe des Jahres, dann ist es auch okay, wenn ihr uns das mitteilt. Das interessiert uns natürlich, genau wie positive Sachen und wie Beiträge und andere Fragen. Also keine Hemmung. Teilt uns mit, was ihr uns mitzuteilen habt. Das ist uns wichtig. Wir wollen mit euch in Kontakt bleiben und auch wir bauen auf eure Unterstützung im nächsten Jahr wieder und wir geben uns alle Mühe.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr da Bock drauf habt, habe ich noch so einen ganz kleinen Hinweis für euch. Ihr könnt uns super gerne auch, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, den Podcast in der Verbreitung zu unterstützen. Und eine sehr effektive noch dazu, das ist nämlich bei iTunes super gelistet zu sein. Und da helfen eure Abrufzahlen, aber vor allem auch eure Rezensionen. Und wir haben da, ich glaube, jetzt 130 Stück so roundabout. Da kommt bestimmt die ein oder andere auch bei der Quanda-Folge vor. Ach nee, das heißt Q&A.
Also ich glaube, wir haben 120 Sternebewertungen und 92 Textrezensionen.
Genau,
irgendwie so um den Dreh.
Genau, so. Ja. Aber da könnt ihr uns ein echtes Weihnachtsgeschenk machen, wenn diejenigen, die da noch nicht rezensiert haben, einfach da mal rüberklicken schnell, die Sterne anklicken und einen kurzen Text dazu schreiben. Und wenn es frohe Weihnachten ist, wir lesen die Anmerkungen da alle, glaubt mir.
Und gerne.
Genau, und freuen uns darüber. Und das bringt den den Podcast einfach in der Sichtbarkeit nach vorne. Damit hören ihn mehr und das motiviert uns dann für 2018 auch wieder so richtig durchzustarten.
Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Tipp für die Hörer, die bisher unseren Podcast nicht abonniert haben.
Ja.
Es gibt einige, die über unseren Webplayer das abrufen. Mhm. Das ist wunderbar. Dafür ist der Webplayer ja da, dass ihr mal ein paar Folgen reinhören könnt und dann euch ein Bild macht. Gefällt euch das nicht und so weiter. Für die Hörer, die den Podcast noch nicht abonniert haben, werde ich jetzt ab heute und auch in den nächsten Wochen nochmal stärker darauf hinweisen, man kann den Podcast abonnieren. Das tut nicht weh, das kostet kein Geld und es sorgt dafür, dass ihr in eurer Abspielsoftware automatisch immer die neueste Folge drin habt, ohne gucken zu müssen, ob es was Neues von uns gibt. Ja. Und natürlich, wenn ihr uns abonniert, freuen wir uns auch sehr darüber, weil das auch die Verbreitung des Podcasts eben unterstützt, indem ihr uns damit in den Statistiken ein bisschen nach vorne bringt. Das ist ganz klar, das will ich nicht verheimlichen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist eben auf iTunes uns zu suchen, Fotophonie, F-O-T-O am Anfang, Fotophonie mit PH, mhm, zu suchen und dann auf Abonnieren zu klicken. Dann landet unser Podcast automatisch in dem Apple Podcast Player zum Beispiel, wenn ihr das auf einem iPhone macht. Ansonsten über iTunes kann man uns natürlich als Abonnement auch prima hören. Aber wir haben auf der Webseite rechts in der Randspalte haben wir so einen Knopf mit so einem grünen Symbol, abonnieren. Der ist auch ganz pfiffig, weil der sorgt dafür, dass ihr unseren Podcast in euren Lieblingspodcatcher dann eingetragen bekommt, was auch immer das sei.
Ja.
So, den kann man auch gerne mal benutzen, falls ihr den noch nicht benutzt habt. Das nur noch mal am Rande bemerkt. Also, Podcast abonnieren ist eine sehr angenehme Geschichte für euch und für uns.
Ja, wichtiger Hinweis. Super.
Vielen Dank.
Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch ein ganz schönes Weihnachtsfest. Wir hoffen, ihr könnt ein bisschen vom Rechner weg einfach mal was anderes machen. Ein bisschen spazieren gehen, mit der Familie feiern. Nicht den ganzen Tag nur vor der Flimmerkiste sitzen. Macht was Schönes, genießt die Zeit. Und ja, dann würde ich sagen.
Guten Rutsch, würde ich sagen.
Wollen wir schon guten Rutsch sagen jetzt?
Ich denke schon.
Ehrlich? Okay.
Ja.
Ja, dann machen wir das doch.
Ich finde das schon wichtig, dass die Leute auch nach dem Weihnachtsfest auch das Neujahrsfest gut verbringen und feiern und Spaß haben.
Ja, auf jeden
Fall. Kommt gut alle rüber nach 2018.
Ja.
Habt schöne Silvester, feiert auch da sehr gut und dann sehen wir uns spätestens in 2018 wieder, beziehungsweise da hören wir uns wieder.
Richtig. So ist
es, ja.
Macht es gut.
Genau. Haut rein, bis dann.
Tschüss,
tschüss. Tschüss.
Das war deine aktuelle Folge Fotophonie. Das war's. Du kannst abschalten. Es kommt nichts mehr. Aber Frank und Dieter freuen sich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Also nicht vergessen, Fotophonie hören, etwas lernen und dabei auch noch bestens unterhalten werden.